Diese Folge wird freundlicherweise unterstützt von Odenwolf. Odenwolf, dein Partner, wenn es um hochwertige Messer und Outdoor-Equipment geht. Klicke jetzt einfach auf den Link in der Beschreibung, da erfährst du alles, was du wissen musst. Oder gehe auf www.odenwolf.shop. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu! So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück. Wir haben den 10.02.2025 um 19.28 Uhr. Heute schon fast früh, würde ich sagen, im Verhältnis zu den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, die ja meistens eher mitten in der Nacht stattfanden, so gefühlt. Heute sind wir nicht alleine, dazu kommen wir aber gleich. Erstmal begrüße ich natürlich meinen ehrenwerten langjährigen Kollegen und Schrebergarten-Nachbarn Marcel Maurus. Servus.
Moin, moin.
Wie ist die Lage? Wir begrüßen dich oder wir haben dich heute ja nicht von zu Hause aus, sondern aus dem Hotel. Wo bist du gerade?
Ich bin aus dem Außenstudio in Rostock. Ja. Schöne Grüße von der Ostsee. Ich bin jetzt hier gerade in einem kleinen süßen Hotel.
Natürlich 5 Sterne, logisch.
Was anderes kommt mir auch nicht in die
Tüte. Kommt ja nicht in die Tüte, richtig. Und Meerblick, nee. Logischerweise, erste Reihe.
Erste Reihe, Meerblick, genau.
Ja, und du wurdest noch mit einem Golfcar dahin gebracht.
Das ist nicht ganz richtig. Ich wurde abgeholt, genau, mit einem Golfcar und dann aber noch mal für das kurze Stück in den Maybach und dann ging es aber ins Hotelzimmer rein.
Finde ich gebürtig. Eines Schrebergartenbesitzers gebürtig. Würdig, kann man sagen. Was machst du in Rostock? Du bist einfach arbeitsmäßig da.
Genau, ich bin arbeitsmäßig da. Habe leider auch nicht so viel Zeit heute gehabt. Ich hatte sehr viele Termine. Morgen werde ich das ein bisschen noch nutzen und wenigstens einmal ans Meer gehen und einfach die Luft und das Meer genießen.
Die Möwen hören. Sich den Fisch aus dem Fischbrötchen klauen lassen.
Da
gibt es alte Kamellen, ey. Einfach am Wasser gewesen und dann zack, war der Fisch einfach im Ganzen.
Und ne? Du warst so sauer.
Die hat den ganzen Fisch geklaut damals. Ich meine, inzwischen esse ich ja weder Fisch noch Fleisch, aber damals war das ja für mich das absolute Highlight. Zum Wasser gefahren, ein riesiges Fischbrötchen, feinstes Fischbrötchen. Ich gehe da spazieren, überteuert gekauft natürlich. Dann kommt die Möwe und ich auch noch nicht so viel. Ich hatte ja keine Kohle da. Da habe ich irgendwie ein Budget von 10, 15 Euro am Tag gehabt. Und dann hole ich mir da das Fischbrötchen und dann ist dieser gute Fisch, das Beste, das einzig Gute an diesem Brötchen weg. Katastrophe. Da habe ich mir aber noch eins geholt, ne?
Ja, weil du wolltest eigentlich nicht, aber dann hast du gesagt, ich muss jetzt. Du warst so sauer und hast dich so gefreut auf dieses Fischbrötchen. Und du bist ja auch gerade mal, was bist du, ich glaube, 3 Meter gelaufen.
Ja, ich bin quasi noch nicht mal richtig weg gewesen von dem Fischbrötchenstand. Da ging ja schon los. Es hilft alles nichts. Das sind Dinge, die passieren im Leben. Das ist auch alles Lebe dein Abenteuer, würde ich sagen, oder? Das sind halt Dinge, die schreibt das Leben. Die kannst du nicht planen und manchmal wird dir halt auch mal der Fisch vom Brötchen geklaut. Das kann man auch aufs Leben umwälzen. Man kann die Dinge halt nicht ändern. Wir haben aber heute die Dinge geändert. Nämlich haben wir uns heute einen Gast eingeladen, denn wir haben nicht irgendeine Folge, sondern die 150. Folge von unserem Lebe dein Abenteuer Podcast, den es jetzt seit Anfang 2020 gibt, die gute alte Zeit, in der alle in Quarantäne festgesteckt sind und irgendwie nicht rauskam. In der Zeit haben wir uns gedacht, jetzt starten wir den Podcast und deswegen ist das heute natürlich eine ganz besondere Folge, wo wir vielleicht noch Zeit finden, ein bisschen Revue passieren zu lassen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall haben wir die Tradition ja mal angefangen bei größeren runden Folgen. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Gast da, wie zum Beispiel, Marcel, erinnerst du dich noch an jemanden?
Wir hatten den guten Felix da, wir hatten Fritz da, wir hatten Sabrina da, wir hatten natürlich auch deinen Sohn da, den guten Harald.
Chris hatten wir da, Reloadiac.
Chris hatten wir da, stimmt. Wir hatten aber auch Polizist, Feuerwehr da.
Einige Gäste also, auf jeden Fall. Hättest du gedacht, dass sich der Podcast mal in diese Richtung entwickelt, dass wir Gäste einladen, dass wir, ansonsten haben wir den gleichen Scheiß wie immer, ne? Aber wir haben zumindest Gäste da. Und heute einen besonderen, würde ich sagen, der, ich glaube, mit dem keiner rechnen würde. weil man uns weder zusammen gesehen hat, noch sonst irgendwie in Verbindung bringen könnte, würde ich sagen. Umso interessanter und gespannter sind wir jetzt natürlich, was heute so passiert und worüber wir quatschen werden. Wie auch immer. Wir können jetzt auf jeden Fall begrüßen André Krieger, den Commander Krieger. Darunter ist er bekannt. Servus, mein Lieber.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute mit uns ein bisschen zu quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, der Marcel auch. Man kann ja, auf jeden safe. Fall sagen, dass wir dich aus dem Internet schon seit, du hast es ja, glaube ich, ihr habt euch beide schon mal gesehen, ne? In echt.
Das haben wir gerade gesagt, ja.
Ja, wir haben uns schon mal gesehen, ja.
Vor sehr, sehr vielen Jahren durch Zufall, oder? Wollt ihr das kurz erzählen, wie es dazu kam? Das ist der einzige Kontakt, den ihr mal hattet.
Marcel, hau raus.
Ja, wir waren mal zusammen bei der Gamescom eingeladen. Wir hatten, das war so ein Pressetermin von Rocket. Und da war sozusagen am Pressetag, einen Tag vorher, bevor dann die Gamescom aufgemacht hat. Und da waren wir beide sozusagen eingeladen von Rocket. Und ja, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Da waren noch ein paar andere Leute, die da mit bei waren beim Gespräch, wo wir eigentlich auch selber dachten, warum sind die überhaupt dabei? Das war irgendeine Schülerzeitung, ich weiß gar nicht, was die mit Rocket am Hut hatten. Aber so haben wir uns das erste Mal kurz gesehen, haben kurz geschnackt und dann ging es aber auch schon mit der Präsentation los. Und das war's, ja. Das ist, glaube ich, schon, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahre her.
Man muss halt sagen, Commander Krieger hat direkt rumgepöbelt, ne? Also das kann man jetzt auch mal festhalten. Pressetag ist halt der Tag, wo du halt nur reinkommst, wenn du einen Presseausweis hast. So, und damals war ein Presseausweis noch was wert. Und ich stand dann da und dann stand der Marcel vor mir und ich habe mir seinen Ausweis so quasi geschnappt. So, was macht ihr denn hier, Freunde? Weil ihr wart noch recht jung, ne? Wie alt wart ihr da? 2011?
Warte mal.
14 Jahre zurück.
14 Jahre zurück, ich bin 33, also ein bisschen mehr als 20, 23 ungefähr. Also so jung war ich nicht.
Ja, du bist aber 14 nee. Jahre überlegt.
Nee, 14 Jahre, okay, nee, warte mal, das muss ja 19. Boah, war es wirklich 2000? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall sagen wir mal so 22, 23 oder so würde ich jetzt schätzen. Die anderen weiß ich noch, die waren gefühlt 16.
Genau, und ich stehe dann da und dann stehen da 16-Jährige vor mir und erstmal geguckt, wo kommen die her? Aha, Schülerzeitung. Mhm. So kommt ihr also rein. Gleich. Weil ich glaube, da wurde dann nach einem Autogramm oder einem Foto gefragt und das war damals noch so das Verpönte am Pressetag. Warst du eigentlich froh, als Influencer da am Pressetag noch einen Tag Ruhe zu haben. Natürlich, klar, machst du Fotos und so, das gehört wie damals wie heute, gehört das zur Arbeit eines Influencers mit dazu. Aber man guckt ja schon mal, woher kommen die Presseausweise? Und direkt erstmal unsympathisch gemacht jetzt.
Es ist auf jeden Fall absurd. Überlegt euch mal, das war ja dann 2011?
Ja.
Ja, 2011 war eine ganz andere Zeit. Ich war noch wesentlich jünger. Ich war da 14. Ich war da 14. Ich bin jetzt 28. Ich war da 14. Oh, jetzt habe ich
müssen
übrigens
mein Alter.
Nee, das lassen wir inzwischen drin, ganz ehrlich. Wir haben es lange genug geheim gehalten. Ich habe mein
Alter. Das ist das erste Mal, musst du das sagen.
Ich glaube, das ist das erste Mal wahrscheinlich, dass ich öffentlich mein Alter sage, ne?
Ja, seit 150 Folgen und auch bei YouTube hast du es nie gesagt bis jetzt.
Du wirst nirgendwo, der erste Eintrag, wenn du bei Google eingibst, Paul Schridde, kommt sofort Alter.
Wie alt.
Mhm. Und jetzt kann man es tatsächlich, vielleicht tippen wir es ja doch, dann ist es doch wieder weg. Ist aber nicht schlimm. Ich bin quasi 28 und ich war damals 14. Und das war eine Zeit, ich weiß nicht, gab es da schon die Longboard-Tour und all diese Sachen, die damals gerade so, noch nicht mal das gab es damals. Die Longboard-Tour damals eine Sache, nee, das muss um 2015 rum gewesen sein.
Longboard-Tour,
ne,
oder so. Kam viel, viel später.
Ja, 15, 16 irgendwie.
Longboard-Tour kam viel, viel später.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Da war auch Felix und Dena waren, Entschuldigung, ich grätsche ja rein, da waren Felix und Dena noch nicht mehr so, also Dena und Co. waren da noch nicht mal so richtig aktiv. Also das war eine Zeit, da war Gronkh war weit vorne.
Ja, Gronkh, Let's Plays,
logisch. Pizmeet waren da, glaube ich, schon.
Die fingen gerade so langsam an, aber nicht wirklich intensiv. Also wenn man so guckt, das, was ich noch so weiß, so von damals, das klingt auch schon so alt, mein höchster Rang, den ich mal so im YouTube-Ranking hatte, war auf Platz 7 in Deutschland.
Wahnsinn.
Da war ich mächtig stolz. Das war 2012 oder 2013 war das. Das war so mein höchster Rang. Damals gab es ja noch bei dem alten YouTube-Kanal-Design gab es ja noch so Auszeichnungen und sowas.
Oh, da gab es wirklich noch, da hast du noch gesehen, welcher Platz du bist.
Ja.
Alter, ja, stimmt. Kennst du das noch, Paul?
Ich meine, ich kenne das auch, ja. Aber man muss sagen, mit 14, da war ich ja noch ganz in meiner Schule und so weiter. Da habe ich natürlich viel YouTube geguckt. Ich habe viel Gronkh geguckt, weiß ich auf jeden Fall. Aber ich hatte damals immer das Problem, das haben wir im Podcast ja schon öfter besprochen, dass ich ja nicht so viel Medienzeug hatte. Ich bin ja relativ, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir hatten sehr schlechtes Internet. Ich hatte nicht so die Möglichkeit, mich damals da reinzufuchsen. Zumal ich halt auch noch ich hatte einen eigenen PC, aber das war alles bei mir anders als bei den meisten. Ich war ja auch einer der wenigen Schüler, die damals keine Kinderserien kannten, die bei sowas nicht mitreden konnten, weil ich einfach wir hatten keinen Fernseher. Wir hatten einen Fernseher, der war aber in einem Schrank, der war sehr, sehr klein, also wahrscheinlich wie heute so ein kleines iPad vom Bildschirm, und das war so ein Röhrenbildschirm, und den haben wir nur manchmal rausgeholt, und dann so mit Videokassette hat man sich ab und an mal was angucken dürfen. So bin ich mit Medien aufgewachsen, deswegen, bei mir fing das alles ein bisschen später an, dennoch hatte ich die Möglichkeit, Gronkh habe ich sehr früh angefangen, und ich habe Minecraft-Displays natürlich von gefühlt Anfang bis Ende durchgesuchtet, und so kam dann natürlich auch immer mehr dazu. Das ist aber auch eine Sache, glaube ich, für die Leute, die jetzt hier überhaupt nicht wissen. Wir haben jetzt am Ende den Commander Krieger, den Andrea, noch gar nicht so richtig vorgestellt, aber man kann auf jeden Fall sagen, eine absolute, eine Legende auf YouTube, kann man schon so sagen, würde ich sagen, eine lebende Legende, ganz, ganz früh dabei, da erzählen wir gleich bestimmt noch mal ein bisschen was drüber, ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, und deswegen irgendwie auch was Besonderes, weil man, glaube ich, selten die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen, der so früh auf einer Plattform aktiv war, die damals ja noch ein ganz, ganz anderes Konstrukt war und auch ganz anders gedacht war, wo es wirklich noch darum ging, dass Leute einfach ihr Ding machen und broadcast yourself, irgendwie einfach machen, was sie wollen. Heute ist aus YouTube ja etwas geworden, was irgendwie sehr viel kommerzieller ist, mit riesigen Formaten und immer noch eins und noch eins und noch eins drauf und Riesenteams dahinter und so weiter. Und das war damals ja eine ganz, 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 ganz andere Zeit. Und das finde ich cool, wenn wir da heute auf jeden Fall mal zum Teil drüber sprechen können. Abgesehen davon ist der André sicherlich mehr als nur YouTube. Und da können wir heute auch ein bisschen drüber quatschen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und alle die gerne YouTube schauen und vielleicht auch schon lange schauen, werden sich sicherlich freuen, dass heute diese Folge hier mit uns stattfindet.
Was ich auf jeden Fall sagen kann,
ja.
Als ich mit YouTube angefangen habe, gab es noch keine Monetarisierung. Also da gab es keine Werbung vor den Videos oder auch nicht in den Videos. Da gab es noch nicht die Möglichkeit, es gab die nicht für uns als Creator die Möglichkeit, das einzustellen. YouTube hatte die Möglichkeit, aber es gab da noch nicht den Punkt, dass du damit verdienen konntest. Also das kam erst ein Jahr später.
Das ist verrückt. Also
wir haben tatsächlich angefangen mit YouTube damals, weil wir einfach Bock hatten, wie du sagtest, Broadcast Yourself, weil wir einfach Bock hatten, Videos ins Internet hochzuladen und damit Leute zu unterhalten.
Weißt du noch den ausschlaggebenden Grund damals, warum du angefangen hast? Was? Erzähl mal.
Natürlich. Also ich habe im Casino Duisburg damals meine Ausbildung gemacht zum Croupier und Blackjack-Dealer.
Ja.
Und habe dann abends, ich habe dann auch in dem Job gearbeitet, und dann kommst du halt teilweise um 2, 3, 4 Uhr morgens nach Hause oder 5 Uhr morgens, und du hast einige Schicksalsschläge noch so teilweise erlebt, aber auch positive Sachen, und du bist aber auf jeden Fall sehr aufgewühlt von der Arbeit, weil es eine sehr anstrengende Arbeit war oder ist. Mhm. Und du kannst nicht direkt abschalten. Du kannst nicht direkt ins Bett gehen und sagen, so, jetzt lasse ich den Tag hinter mir und gehe pennen. Sondern du musst irgendwie noch runterkommen. Und ich habe damals so Scrubs, How I Met Your Mother und so Serien geschaut. Aber das hat mir irgendwie nicht so die ganze Erfüllung gegeben. Und dann so in der Pause habe ich dann so mit meinen Arbeitskollegen gesprochen und habe gefragt, so, ey Jungs, jetzt sagt doch mal ehrlich, was macht ihr bitte, wenn ihr Feierabend habt? Wie kommt ihr runter? Und dann kam so relativ im Chor, wir zocken. Mhm, okay, also was zockt ihr denn? Ja, wir zocken Call of Duty, wir haben eine Playstation, da sind wir alle miteinander verbunden. Das war ja auch noch nicht so wie heute, wo jeder ein Mikrofon hat oder Kopfhörer und alles Mögliche. Das war ja noch eine ganz andere Zeit vor 15 Jahren.
Ja.
Und wir zocken. Ich so, okay, alles klar. Und habe so das Ganze so ein bisschen belächelt, weil ich war jetzt nicht der große Zocker. Klar, ich hatte mal irgendwie ein Super Nintendo und habe damit ein bisschen gedroschen. Aber ich habe eigentlich auch einen Großteil meines Lebens draußen verbracht, am Basketballplatz und. Und für mich war so dieses Zocken so gar nicht das Thema. Aber naja, okay. Irgendwann einen Kollegen nach Hause gefahren, auf ein Bierchen noch mit hochgegangen. Und dann sagte er, mach schon mal die Konsole an, die Jungs warten, wir waren so spät draußen, die sind alle schon am Zocken, wir müssen jetzt aufholen. Schon so ganz komisch angeguckt, okay, alles klar, Konsole angemacht. Dann hatte ich so ein Headset im Öhrchen und habe dann auf einmal mit meinen Arbeitskollegen gesprochen. Wir haben über andere Kollegen gelästert, über Gäste gesprochen, über krasse Momente, die man im Casino natürlich hat, wie hoch Auszahlungen waren und. Und haben so darüber quasi gesprochen. Und das hat mich so angefixt, dass ich gesagt habe, hey, das macht Bock. Dann habe ich mir erstmal eine Konsole geholt und durch einen saublöden Zufall war YouTube so eine Plattform, da hast du Lord of the Weed oder solche Klamauk-Sachen irgendwie dir angeschaut. Und durch einen saublöden Zufall wurde mir ein Video reingespült in meine Timeline, sage ich mal, wo es dann hieß, ey, du musst in dem Spiel das und das machen und du wirst so besser. Das habe ich mir angeguckt, habe das probiert und auf einmal fragten meine Arbeitskollegen dann, ey Krieger, was hast du denn da jetzt gemacht, dass du auf jeden Fall besser geworden bist? Ja, pass auf. Ne? Und habe dann denen quasi das erzählt, was ich vorher im Video gesehen habe, habe mich also mit den falschen Federn geschmückt und habe dann gemerkt, ey, das bringt ja wirklich was. Und habe mir dann immer so diese Szene angeguckt, das waren so 4, 5 YouTuber, die da damals Videos dazu gemacht haben. Unter anderem einer, der heißt Dr. Kaboom. Und den habe ich dann, der hatte, ich glaube, 200 Abonnenten auf YouTube. Und den habe ich dann damals einen Kanalkommentar geschrieben. Also YouTube-Kommentare oder Videokommentare gab es, aber es gab auch Kanalkommentare. Das war wie so ein Chat. Und da habe ich dann reingeschrieben, hey, ich feiere deine Videos, ne, und geile Tipps und pipapo. Was muss man machen, um damit anzufangen? Und dann hat der Typ mit 200 Abonnenten mir geantwortet. Und das hat mir imponiert. Er hat dann noch reingeschrieben, ey, an Krieger 79, ey, ist ganz einfach, du brauchst einfach das und das und das. Und dann kannst du selber damit anfangen. Du kannst mich auch bei Skype adden und dann quatschen wir mal und pipapo. Und ich dachte mir, Alter, wie krass ist das denn? Da schreibt mir irgendein Typ aus Frankfurt seine Skype-Daten und dann habe ich den geaddet. Dann haben wir miteinander telefoniert, bestimmt so 2 Stunden. Und dann sagt er, ey, pass auf, ich kann dir viel erzählen, komm doch einfach irgendwann mal, wenn du Zeit hast, vorbei und guckst dir an. Dann bin ich da runtergefahren nach Frankfurt von Düsseldorf aus und habe mir das dann angeguckt, habe dann noch bei dem dann nachher gepennt. Wir haben da zusammen gezockt und so fing das eigentlich an, dass ich gesagt habe, hey, ich will auch Videos machen. Habe mir dann für 200, ich glaube 250 Euro waren das, Gott sei Dank nicht Mark, das wäre noch schlimmer gewesen jetzt. Hab dann für 250 Euro habe ich mir dann diese Hapag HD PVR gekauft. Das war so ein viereckiger Klotz, den du an die Playstation anschließen musstest. Und damit konntest du dann dein Gameplay quasi auf dem PC aufnehmen. Was heutzutage jede Capture Card irgendwie hinkriegt, war damals schon mega Hightech und innovativ und alles Mögliche. Und dann habe ich mir noch damals war es noch real, so für 10 Euro so ein richtig günstiges Mikrofon gekauft und habe mich dann da hingesetzt und habe dann irgendwie so überlegt, okay, Krieger 79 ist ein bisschen langweilig. Dann wollte ich mich erst Sergeant oder Lieutenant Krieger nennen, weil so Krieger, Call of Duty, militärischer Rang, irgendwie passte sehr gut zusammen. Und dann sagte der Dr. Kaboom, Thorsten sagte dann, ey, mach doch Commander Krieger, das ist auch der höchste Rang in dem Spiel. Und so ist Commander Krieger entstanden und dann habe ich meinen Kanal erstellt Und dann ging es los. Und dann habe ich angefangen mit dem ersten Video. Und dann kamen da 20, 30 Aufrufe drauf. Und dann dachte man, wow, geil. Man hat jetzt irgendwie, und das ist etwas, was ich heute immer noch mir so vor Augen halte, wenn man das Fenster aufmacht und sich einfach vorstellt, wie da unten 20, 30, 40 oder Hunderte oder 200 Leute stehen, die hochgucken und zu dem, was man erzählt, was man redet, einem zuhören, das ist eine Wertschätzung, die kann man nicht mit Geld aufwiegen oder irgendwie. Und das geht leider heutzutage bei den ganzen Zahlen und bei diesem ganzen hier 1 Million Aufrufe, da, was weiß ich, Super Bowl gestern, was weiß ich, wie viele Millionen Aufrufe die Halbzeitshow hatte und. Das geht leider so sehr verloren, diese Wertschätzung, wie viele Menschen das eigentlich sich hinsetzen und einem Aufmerksamkeit schenken. Hm. Und dann haben wir gesagt, so, ey, meinst du, wir schaffen es mal irgendwann 500 Abonnenten zu erreichen? Oder vielleicht sogar 1000? Und 1000, also glaube ich, da haben wir alle gesagt, so glauben wir nicht, das schaffen wir nicht. Ja, und jetzt bin ich ja da, wo ich bin. Und habe das 15 Jahre mache ich das, oder 14 Jahre mache ich das jetzt hauptberuflich.
Was verrückt ist, das ist eine richtig lange Zeit. Also ja. Es ist wirklich, es ist ja nicht selbst in einem Angestelltenverhältnis wäre das lange, aber das so in einer Welt zu machen, die für viele immer noch fremd ist, glaube ich. YouTube, wenn ich das so erzähle, dass ich das mache, das ist immer noch so, was, YouTube, du machst YouTube? Habe ich ja noch niemanden kennengelernt, der das macht. Erzähl mal.
Kann man damit Geld verdienen?
Ja. Das ist immer, das war jetzt auch gerade auf der letzten Feier, wo dann Leute von der Familie waren und so weiter, die man aber lang nicht gesehen hat. Das ist natürlich immer wahnsinnig interessant. Und das 15 Jahre zu machen und sich auch über diese 15 Jahre aber dieses Denken zu behalten, zu sagen, dass 20, 30, 50 Leute etwas Besonderes sind, das ist etwas, weswegen auch ich auf jeden Fall mit YouTube angefangen habe. Ich habe damals auch immer gesagt, ich möchte, es hat sich schon gelohnt, diesen Kanal zu gründen, wenn ich auch nur eine einzige Person inspirieren konnte, in meinem Falle dann rauszugehen und irgendwas Besonderes zu machen, wie zum Beispiel eine Fahrradtour oder wandern gehen, über seine Grenze hinaus klettern, sage ich mal, und irgendwas Besonderes machen, was mit sich selbst und über sich selbst hinauswachsen zu tun hat. Und das ist etwas, was natürlich YouTube ohne jetzt YouTube zu schlecht machen zu wollen, aber irgendwann kam ja dieses Tool hinzu, wo du dann, das YouTube-Studio, ne, wo du alles ganz genau sehen kannst. Deine Videos werden von 1 bis 10 gerankt. YouTube will, dass du dich steigerst, bietet dir die ganze Zeit irgendwelche Tutorials an, wie du das und das noch besser machen kannst. KIs, die deine Thumbnails auswählen und noch entscheiden, welches das Beste ist und welches am meisten Klicks bringt. Du kannst alles miteinander vergleichen. Und das macht dich zum einen natürlich auf irgendeine Weise krank, wenn du nicht aufpasst, weil du in einen Sog gerätst, der nichts mehr mit Wertschätzung zu tun hat von einzelnen Personen, die dich vielleicht mögen oder dich inspirierend finden, sondern es natürlich nur noch darum geht, wie kann man irgendwie am meisten finanziell aus dem Kanal rausholen, weil natürlich YouTube auch, für die das nicht wissen, natürlich vor allem Geld damit verdienen, ne? Dass Werbung geschaltet wird vor deinen Videos und umso besser deine Videos laufen, umso mehr kommt bei YouTube natürlich an. Und das ist eine Sache, die irgendwie schade ist und ist aber sehr schön zu hören ist und auch erfrischend, würde ich sagen, dass nach so vielen Jahren das nicht verloren gegangen ist, dieses Denken dazu. Und du hast jetzt ja knapp 800.000 Abonnenten auf YouTube, oder?
Ja, 700. Also stagniert, weil ich halt auch einfach YouTube-mäßig, genau was du sagtest, ne? Also das ist ja nicht nur YouTube, das ist ja auch der ganze Werbebereich. Ich meine, ja, ne, jeder Influencer, der irgendwie was macht, also ich bin jetzt bei 745.000 Abonnenten, ja, habe 4.994 Videos insgesamt absurd hochgeladen. Ja.
Und fast 5.000, wa?
Boah. Ja, und Kranke. Das ist halt, wie soll ich es am besten beschreiben? Also das ist ja auch bei Werbepartnern mittlerweile. Ne? Also das ist etwas, was sehr stark auch durch die Masse verloren gegangen ist, dass Leute einfach für allen möglichen Scheiß in Anführungsstrichen Werbung machen ohne zu schauen, ist es authentisch oder ist es nicht authentisch? Passt das zu einem oder passt es nicht zu einem?
Ja.
Und Hauptsache, am Ende stimmt irgendwie die Kohle und am Ende kommt irgendwie, was weiß ich, Summe XY raus. Und wie viel, schick mir mal deine Insights von Instagram, schick mir mal deine Aufrufzahlen, guck mal hier, guck mal da. Also man wird auch gar nicht mehr irgendwie als, wie soll ich sagen, als Sprachrohr irgendwie benutzt, sondern einfach nur noch, es zählen nur noch Klicks, es zählt nur noch das. Und das ist etwas, wie du eben sagtest, da wirst du krank bei. Und das ist auch etwas, warum ich so von YouTube mich so ein bisschen, ich will nicht sagen distanziert habe, das nicht, aber wo mir der Spaß so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, weil einfach es so in die falsche Richtung für mich gegangen ist, weil ich genau diese Wertschätzung nicht mehr hatte. Der Spaß ist dadurch ein bisschen verloren gegangen, was mir sehr leid tut für die Leute, die mich lieben, die mir folgen und die gar nicht genug von mir kriegen können, weil letztendlich für die habe ich es immer gemacht und für die mache ich es auch. Aber mir fehlt halt einfach so diese Freude daran, wenn ich halt gesehen habe, wie die Zahlen immer weiter runtergegangen sind, weil ich halt das gemacht habe, worauf ich Lust hatte.
Hm.
Und natürlich habe ich damit nicht die breite Call of Duty-Masse von damals erreicht. Oder wenn ich halt jetzt das Video, was ich hochgeladen habe mit meinem Schicksalsschlag, da kommen wir wahrscheinlich vielleicht nachher auch noch drauf, was dann halt auch mal wieder sechsstellige Aufrufzahlen gebracht hat. Letztendlich geht es darum, Beef zu erzielen, zu kreieren oder anzuecken teilweise auch, weil das einfach das ist, was Menschen leider sehen wollen, was ich aber nicht bieten will. Ich will schöne Momente. Wie du eben sagtest, du möchtest Leute begeistern und faszinieren mit deinen Videos. Und wenn du selber dann in einem Loch bist, wo du selber dich selber an Haaren rausziehen kannst, das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen war für mich eine Zeit lang YouTube so, wo ich gesagt habe, hey, ich habe vielleicht nur in einem Jahr 10 Videos hochgeladen, weil es mir einfach gar keinen Spaß gemacht hat und habe mich auf andere Sachen fokussiert.
Ja. Ja, das ist auch tatsächlich ein Punkt, den ich mir sogar aufgeschrieben habe. Up und Downs in der Zeit von YouTube über 15 Jahre. Ist natürlich irgendwo klar, dass es das gibt. Aber gab es irgendwo einen Zeitpunkt, wo du mal gesagt hast, boah, ich höre auf, ich mache das hier nicht mehr, ich kann das nicht mehr? Oder gab es vielleicht auch mehrere Momente in den 15 Jahren? Und gab es dann aber auch wieder vielleicht Punkte, wo du gesagt hast, nee, geil, das ist jetzt ein Punkt gewesen, ich mache auf jeden Fall weiter, weil das hat mir wieder gezeigt, warum ich das mache oder warum ich das angefangen habe.
Also ganz offen gesprochen, und jetzt hauen wir mal raus, ich habe sehr stark unter Depressionen gelitten und würde sagen, dass ich immer noch drunter leide.
Mhm.
Was mir, wo definitiv YouTube oder auch Twitch auch ein Auslöser gewesen ist.
Mhm.
Gerade auch diese, was ich eben gesagt habe, mit den Zahlen, was einen dann runterzieht und wo man dann am liebsten gar nicht mehr aus dem Bett kommen möchte. Wo man morgens aufsteht und sagt, ey, also ich hatte so vor 6, 7 Jahren hatte ich so einen Fall, oder da war es ganz schlimm, da habe ich bestimmt 3, 4 Monate das Haus gar nicht verlassen.
Hm.
Also da habe ich von, ich sage jetzt mal, muss ich ehrlich sagen, von Lieferdiensten aus allen möglichen Bereichen, die mir Getränke, Lebensmittel und so gebracht haben, gelebt. Weil ich einfach für mich das Haus nicht verlassen wollte, weil ich mich eingeegelt habe. Ich habe dann trotzdem noch in Anführungsstrichen meine Selbstständigkeit durchgeführt und gearbeitet. Das durchgehend, aber ich hatte nicht mehr die Muße rauszugehen. Ich hatte nicht die Kraft und konnte mich nicht aufraffen, rauszugehen und habe Gott sei Dank da so ein bisschen die Kurve gekriegt, wo ich sagen würde, ich leide heute unter leichten Depressionen. Gerade so im Winter fällt es mir sehr, sehr schwer. Aber ja, das war definitiv so einer der krassesten Punkte, wo ich denke, dass YouTube oder auch dieses ganze, ich nenne es mal Influencer Live oder wie man es nennen möchte, auch stark dazu beigetragen hat, ja. Also das war definitiv eins der Downs, 100%.
Gab es da auch vielleicht mal irgendwelche Freunde im Umfeld? Weil meistens ja so, haben wir auch so oft hier im Podcast schon gesagt, wenn irgendwelche Leute Erfolg haben, dann machen sie sich mit anderen Leuten zusammen, die auch erfolgreich sind, und die ziehen die dann vielleicht wieder rein, wie, keine Ahnung, wir gehen jetzt alle in den Club und holen uns für 3.000 Euro eine Flasche, weil, weiß ich nicht, wir haben ja alle High Life gerade, und dann fallen die auch in so ein Loch. War das bei dir auch so, oder war es eher so, wo du dann gesagt hast, da konntest du dich Gott sei Dank noch ein bisschen fernhalten? Oder hattest du auch wirklich so Momente, wo du gesagt hast, vielleicht auch falsche Freunde, die dann einen sozusagen ein bisschen ausgenutzt haben oder wie auch immer?
Also ich sag ganz ehrlich, ich bin sehr oft ausgenutzt worden von einigen YouTube-Partnern, Kollegen, pipapo oder auch Werbefirmen oder so. Ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, gutgläubiger Mensch und ich glaube an das Gute im Menschen. Wenn ich einen Menschen treffe, dann bin ich damals sehr offen, sehr fröhlich auf ihn zugegangen und bin sehr oft aufs Maul gefallen, bin sehr oft ausgenutzt worden in vielerlei Hinsicht, sei es finanziell, sei es mit Reichweite und. Wo ich über die Jahre hinweg einfach lernen musste, hey, sei ein bisschen vorsichtiger, sei ein bisschen distanzierter, sei ein bisschen zurückhaltender, auch vielleicht ein bisschen arschiger. Das auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt nicht solche Exkapaden, wo ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt in den Club und schaller mich voll. Das ganz und gar nicht. Also das war nie ausschlaggebend dafür. Eher dieses Sinkende. Ich hatte auch nie so diesen Partner in der Szene. Ich meine, zum Beispiel Paul hat ja zum Beispiel mit Felix oder auch mit Fritz, wobei eher Felix, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ihr seid so diese, ne, wenn es irgendwie passt zeitlich, wirft man sich zusammen. Oder Relodiac hat Survival Mardin, Monte hat Elotrix, also gibt Gronk, Saraza, es gibt ja immer diese Verbindungen. Die Pete Smeets hatten sich so, also es gab ja sehr viele, die immer so im Team unterwegs waren. Das hatte ich gar nicht. Also das hatte ich nicht. Ich hatte einen Kumpel, damaligen besten Freund, mit dem ich mittlerweile gar keinen Kontakt mehr habe. Aber der war überhaupt nicht auf YouTube unterwegs oder irgendwie aktiv. Der war in meinen Videos mit dabei, aber das war es dann auch. Also er hat keinen eigenen Kanal gehabt oder so, wo man sagt, man pusht sich irgendwie gegenseitig, was auch definitiv einer der Punkte war, wenn ich nochmal zurückspulen würde, würde ich das auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise ändern, wo ich mir jemanden noch suchen würde an meiner Seite, der mit mir auf einer Wellenlänge ist und mit dem man gemeinsam auch Videos und Blödsinn machen kann. Weil das ist das Schönste dann zusammen.
Auf jeden Fall. Ja, das war ja bei mir auch, bei mir war das eigentlich auch ein purer Zufall. Ich habe ja YouTube eigentlich auch nie mit dem Gedanken angefangen, dass daraus mal irgendwas wird, im Sinne von, dass man damit Geld verdienen kann oder sonstiges. Bei mir ging das zwar von Anfang an, das wusste ich auch, dass das geht. Und zu der Zeit, das war 2015, also schon ein paar Jahre später dann, wo ich angefangen habe, da gab es ja auch schon große YouTuber, die auch eine Menge Kohle schon verdient haben und mit dicken Autos da rumgefahren sind und so weiter. Aber das war mir alles, ich habe damals meine Ausbildung gemacht im Einzelhandel, habe Anzüge verkauft bei Pik und Kloppenburg und habe nebenbei ab und an mal, das hieß damals noch Schnitte und Tour,
der gute Mallorca-Vlog.
Der gute Mallorca-Vlog, hab einfach irgendwas gefilmt. Ich habe irgendwie Schnitte Talks Real, das war so ein Format, mein Format hat sich ausgedacht, das haben auch 30 Leute gesehen, die Leute aus meiner Schule haben das gesehen, die haben das belächelt, das war keine große Sache und ich habe das aber einfach gemacht, weil ich da Lust drauf hatte, am Anfang noch mit dem Handy, dann irgendwann habe ich mir Geld geliehen für eine Kamera und hatte die erste Kamera, da hat Samsung mal kurz Kameras gebaut, das war eine ganz coole NX500, super Kamera, die hier immer noch rumsteht, leider nicht mehr funktioniert.
Genauso wie meine Legria.
Genau wie deine verdammte Legria, die nicht mehr funktioniert. Die funktioniert auch nicht mehr, ne?
Nee. Doch, so ein legendäres Ding. Die kennst du auch noch, oder?
Liegt hier neben mir.
Ja? Geil. Die legendärste Kamera schlechthin, natürlich. Die ganze Longboard-Tour auch unter anderem, ja, war wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Serien ever auf YouTube, wurde doch damit gedreht auch, ne? Und ganz viele.
Jeder hatte die.
Der beste Weitwinkel-Kamera. Der Westen
mit dem Mikrofon, ja.
Ey,
dass Canon da nicht weitergemacht hat mit diesem Ding, ja, dass sie darauf nicht aufgebaut haben und gesagt haben, ey, ihr wollt eine Legria in einer besseren Qualität, was weiß ich, 1080, 4K, 60 FPS.
Verkaufsschlager.
Ja.
Kannst du sagen, verstehe ich auch bis heute nicht.
Also das war der größte Fehler von Canon.
Da ist wirklich so, ja.
Und wenn du überlegst, was das für ein Weitwinkel hatte, kein anderer, keine GoPro konnte damit halten. Da gab es noch keine Handys mit Weitwinkeln, so wirklich. Und das Ding war, und die Fotos, weißt du noch, herrlich.
Ja.
Und dann immer dieses, herzlich willkommen, das hat ja jeder so gemacht.
Stimmt, ah, ja. Und geil. Immer mit der Hand so draufgehauen und so weiter.
Zuklappen, genau.
Ja, ja. Ja. Was ich total geil finde und worauf ich auch gerade so ein bisschen hinaus wollte, trotz der vielleicht teilweise auch schweren Zeit, die ich definitiv vielleicht auch zum Ende sogar letzten Jahres noch vor wenigen Monaten, mit dem neuen Jahr ist es komischerweise schlagartig etwas besser geworden, aber ich hatte das auch, dass ich gemerkt habe, dass mich das mit den Klicks, die auch weniger wurden, nicht erheblich weniger, und es läuft immer noch nicht schlecht, aber sie wurden definitiv weniger, dass mich das viel mehr belastet hat, als es eigentlich sollte, weil ich nie ein Typ war, der sich eigentlich darum geschert hat, was mit den Klicks ist und so weiter. Und doch habe ich dann auf einmal gemerkt, dass es doch einen Stellenwert hat in meinem Leben, der mir definitiv nicht gut tut. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, finde es aber umso besser und bemerkenswerter, dass du mit deinem Kanal mit den knapp 5000 Videos zum einen eine Menge gemacht hast, aber zum anderen dich anscheinend auch nicht hast abbringen lassen von den Klickzahlen oder so und dann verschiedene Dinge geteilt hast, die dann auch nichts mit Call of Duty zu tun hatten, sondern dann hast du, und da habe ich dann auch mal wieder reingeschaut zwischendurch, Tauchvideos gemacht, bist richtig fast schon professionell mit Kamera und so weiter auf Tauchkurs gegangen, oder? Und hast viele andere Sachen ausprobiert und einfach immer wieder versucht, mal was Neues zu machen. Dann kommt dazwischendurch
immer so
ein bisschen Fotografie. Man kommt jetzt genau mit der Wildtierfotografie auch, wo du Livestreams machst und die Leute mitnimmst auf Abenteuertouren in die Wildnis und dich da auf die Pirsch begibst, quasi mit der Kamera. Und dann kommt zwischendurch auch immer mal ein bisschen hier wieder, ich scroll gerade durch, vor 4 Jahren Call of Duty, dann gibt's wieder einen Vlog zum Thema Tauchen. Alles ein bisschen durcheinander, aber keineswegs deswegen schlecht, weil man halt, und das hat ja YouTube auch, diesen Sinn hatte ja YouTube, oder die Idee war das ja, dass man einfach macht, worauf man Bock hat. Und das auch wild gemischt durcheinander. Und das ist irgendwie eine Sache, die, glaube ich, viele vielleicht nicht gemacht haben, die immer an gewissen, das bringt Klicks und das und das und das, immer weiter gemacht haben, dann natürlich auch vielleicht viel schneller und intensiver gewachsen sind. Aber ob das dann immer so richtig ist, dass das auch immer alles weiter wächst und immer noch größer und größer und professioneller und noch ein größeres Management und die Idee, dann reisen wir da und dahin. Das gibt's in meiner Lost Play-Szene ja auch, dass man dann auf einmal nach Japan muss. Dann muss man dahin und dahin, weil dann reicht das nicht mehr, dass man in Deutschland ein bisschen was filmt. Das hat seine Tücken und deswegen denke ich, klar, es kann und wird bei vielen auch auf die Psyche schlagen. Bei mir hat es das definitiv auch und ein bisschen ist es mit Sicherheit auch immer noch. Das kann ich, glaube ich, nicht leugnen. Da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Dennoch irgendwie cool zu sehen, erstens mal, Commander Krieger ist eine Legende. Das ist einfach so. Das kann auch der eine oder andere bestätigen. Und selbst aber, wenn das nicht so wäre, der Werdegang über 15 Jahre erstmal jetzt noch Videos zu machen und in so einer Abwechslung die zu bringen, das muss dann am Ende erstmal jemand nachmachen. Wo ich es gerade schon angesprochen habe, ist, denke ich, da haben wir im Vornherein auch schon kurz drüber gequatscht, ich mit Marcel, über das Thema Tauchen. Irgendwie eine sehr interessante Sache. Ich denke selber drüber nach, in diesem Jahr einen Tauchkurs zu machen für ein Projekt, was in diesem Jahr vielleicht noch folgen soll im Bereich Naturschutz.
Ich dachte, das Seven Wars Wild. Einfach so kurz.
Da weiß ich ja nicht. Jetzt haben wir ja. Nee, das würde mich interessieren. Wie kam es zum Thema Tauchen wie sieht es damit zurzeit aus?
Also, wie kam es dazu? 2015 habe ich gestreamt und es war wie jetzt: Das Wetter war grau, es war kalt, usselig und ich habe im Stream erzählt: Ey, ich will irgendwie weg. Hab dann meinen Kumpel, mit dem ich, meinen besten Freund damals, gesagt, ey Robert, wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus mit Urlaub? Und sagte, ey, Zeit habe ich, aber ich habe keine Kohle. Der war damals Student, hat Maschinenbau studiert und ich so, ey, komm, pass auf. Bei mir läuft es jetzt nicht gerade so schlecht, es ist noch in Ordnung. Ich gucke jetzt mal Urlaubspiraten hier, zack. Guck mal hier, Zypern, 600 Euro für zwei Personen, das können wir uns doch leisten. Ne? So, dann lade ich dich ein, dann fahren wir hier für 300 Euro. Ich 300 Euro für dich. Dann fahren wir eine Woche nach Zypern, haben wir ein bisschen Sonne, lassen uns ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Sonne auf dem Bauch scheinen und ist doch gut.
Ganz kurz, daraufhin, 300 Euro Zypern, das ja, genau, wird es nie wieder geben.
Richtig krass. Ja,
also, ich sag dir ganz ehrlich, das möchtest du auch, dass, ich bin froh, dass das nicht geklappt hat, weil ich glaube, das wäre der ranzigste Urlaub gewesen aller Zeiten. Also es war ein Zwei-Sterne-Hotel, ne? Also da war Flug 7 Tage, also das wäre schon katastrophal gewesen, aber es war einfach nur Sonne. So. Ja. Und das habe ich im Stream erzählt und noch ohne Absichten. Das war noch so, es fing gerade so an. Und daraufhin ist der Stream damals eskaliert und hat mich mit Geld zugeworfen und hat gesagt, hier nochmal 10 Euro für eine Badehose, hier nochmal 20 Euro dafür und alles Mögliche. Und letztendlich sind wir auf die Malediven geflogen. War ein riesengroßes Minusgeschäft für mich, weil ich musste für Robert den Preis zahlen, ich musste meinen Preis zahlen. Und ich musste natürlich dafür die Steuern zahlen. Also das war ein riesengroßes Minusding. Aber letztendlich hat das mein Leben verändert. Denn wir waren auf den Malediven, hatten dort eine schöne Zeit. Und nach so 3-4 Tagen sind wir schon, was weiß ich, gemütlich mehrmals um die Insel rum und haben gedacht, okay, jetzt fahren wir oft genug schnorcheln. Da in der Mitte der Insel gibt es ja eine Tauchschule. Dann sind wir da hingegangen, haben gesagt, so, hey, wir wollen gerne mal einen Tauchschein machen. Dann sagte der Arjen, das war der Leiter von dieser Insel, sagt er, nee, ihr macht keinen Tauchschein hier auf den Malediven. Das kann ich machen, aber das lohnt sich nicht. Ihr seid hier im Paradies für Taucher. Hier gibt es so viel zu sehen. Wenn ich jetzt mit euch hier vorne in die Lagune gehe und wir ein bisschen üben, dann seht ihr nichts, da habt ihr keinen Spaß. Und es gibt hier viel mehr zu sehen. Macht woanders euren Tauchschein. Wir machen mit euch einen Schnuppertauchen. Wir bringen euch so die Basics bei. Dann dürft ihr bis auf 12 Meter mit einem Guide runter. Und dann nehmen wir euch überall hin mit. Und dann könnt ihr so 4, 5, 6 Tauchgänge machen und dann werdet ihr alles Mögliche sehen. Das haben wir auch gemacht und das hat uns angefixt. So sehr, dass wir gesagt haben, ein Jahr später, wir machen jetzt zusammen nochmal einen Urlaub. Wir gucken wo und machen dort einen Tauchschein. Da haben wir halt auf der Liste geguckt, wo wir hin wollten. Es war Thailand im Angebot, Dominikanische Republik und noch irgendein Land. Ich weiß nicht mehr welches. Und letztendlich haben wir uns dann für die Dominikanische Republik entschieden. Und haben dann dort final unseren Tauchschein gemacht. Wollten eigentlich nur den ersten Tauchschein machen, den Open Water Diver. Waren dann aber so heiß, dass wir direkt noch den Advanced Open Water Diver oben drauf gelegt haben. Mit dem einen darfst du bis auf 18 Meter mit deinem Partner tief tauchen und mit dem anderen bis auf 30 Meter.
Mhm. Ja. 30 Meter.
Genau. Und das haben wir dann insgesamt gemacht. Der ganze Urlaub war eigentlich in der Dominikanischen Republik nur mit Tauchen, also klar, du musst dann auch da lernen und machen und tun, aber das ist vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so intensiv wie für einen Führerschein und haben dann dort unseren Tauchschein gemacht. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich ein Hobby gefunden habe. Ich habe damals sehr, sehr intensiv und leistungsmäßig Basketball gespielt in jungen Jahren, konnte das aufgrund von der Verletzung nicht mehr machen und das war für mich dann etwas, wo ich mich wiedergefunden habe. So, und Tauchen hat mich einfach komplett geflasht. Also das ist für mich, Tauchen ist für mich eins der geilsten Hobbys, weil wenn man halt unter Wasser geht, ist es so, als wenn über dem Kopf alles, jedes kleine Problem ein kleines Styroporkügelchen ist und sobald du unter Wasser gehst, bleiben diese Styroporkügelchen oben an der Wasseroberfläche und du tauchst in eine andere Welt ab und ihr kennt es ja auch, oder Paul, du kennst auch mit Wildtieren. Du kommst, wir würden gerne sehr nah an Tiere herankommen, kommen wir aber teilweise nicht, weil die halt sehr viel Angst, sehr viel Scheu vor Menschen haben. Und beim Tauchen ist es nicht so. Es gibt sehr viele neugierige Fische, die auf einen zukommen, die dich akzeptieren. Natürlich gibt es auch ein paar Ängstliche, die einen auf eine gewisse Distanz halten, aber immer noch näher, als man jetzt zum Beispiel an einen Reh, einen Fuchs oder was auch immer rankommen würde, als die heimischen Tiere. Und das war schon sehr beeindruckend. Das hat mich komplett angefixt, dass ich da mich komplett drin verloren habe. Und zum YouTube-Thema zurückzukommen, das war dann für mich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, mein Kanal Commander Krieger und Commander Krieger fasziniert sich fürs Tauchen, findet das Tauchen geil, also lade ich das auch hoch. Wem es nicht passt, der kann wegschalten. Das ist mein Kanal, das ist der Kanal von André Krieger und das, was André Krieger interessiert, das gibt es dort.
Ja. Und das gibt es ja so wenig. Heutzutage wird ja meistens das gemacht, was die Leute eher haben wollen.
Oder es wird dann einen zweiten, dritt oder viert Kanal aufgemacht, wo man die Sachen spezifiziert. Und ich habe halt gesagt, nee, ich bin ein großes Kaufhaus und bei mir gibt es alles das, was ich da drin haben möchte.
Was dir Spaß macht.
Genau. Und ich sage ganz ehrlich, diese Diskussion, einen neuen Kanal aufzumachen, die hatte ich schon 2011, 2012. Einen zweiten Kanal aufzumachen, wo ich dann anstelle von Call of Duty nur FIFA zeige und so ein Scheiß.
Wahnsinn.
Also das ist irre, wie sich das Thema immer wieder durchgezogen hat.
Ja.
Und das ist mein Baby, also dieser Commander-Krieger-Kanal ist so mein Baby und es würde sich falsch für mich anfühlen, da jetzt ein zweites oder drittes oder viertes Projekt nebenbei aufzumachen. Keine Ahnung, auch wenn es erfolgreicher wäre oder so, aber das ist, keine Ahnung. Und ja, dann bin ich halt im Tauchen stecken geblieben und habe versucht, so viel wie möglich darüber zu generieren. Dann habe ich eine Chance bekommen, auf den Bahamas mit den größten Raubtieren, die wir im Unterwasserbereich haben, zu tauchen, mit Tigerhaien, Bullenhaien, großen Hammerhaien. Und habe dann gesagt, ja, da komme ich aber mit meiner kleinen Fitzelkamera, das war damals so eine Canon Gezi Mix, da komme ich aber mit der kleinen Systemkamera nicht mehr weiter und habe dann über einen Freund, der Unterwassergehäuse vertreibt, den habe ich dann so ein bisschen ausgequetscht und der hat dann gesagt, ja, also da solltest du ja mal eine richtige Kamera kaufen. Und so bin ich dann quasi auch zum Thema Fotografie gekommen, weil ich mir dann halt eine Sony A7 S2 gekauft habe mit einem richtigen Objektiv, also 16-35er Weitwinkel plus ein Unterwassergehäuse plus nochmal Lampen. Und so bin ich dann in die Fotografie noch reingekommen. Zwei verdammt teure Hobbys miteinander zu kombinieren, absolut scheiße. Kann ich auch keinem empfehlen. Ja. Wer am liebsten immer noch häufiger tauchen, wenn es möglich wäre?
Also ich muss den Tauchschein machen. Das hört sich so geil an, da so in eine andere Welt abzutauchen. Ich werde mich mal informieren.
Du liebst doch eh Wasser.
Ja,
du bist doch so eine Wasserratte.
Ich bin eine Wasserratte. Gestern wäre ich auch fast ins Wasser gesprungen. Aber warum habe ich es nicht gemacht? Habe ich mich im Nachhinein noch gefragt. Es war -2 Grad draußen. Vielleicht war das der Grund. Es war echt, es war kalt. Ich glaube, der Grund ist nicht zu tun, weil ich bin ja sogar jemand, der sagen würde, ich mache das sogar bei eisigen Temperaturen. Aber mir war den ganzen Tag kalt. Und meine Füße waren sowieso schon kalt und dann auch noch ins kalte, ja, also gut, man könnte jetzt sagen, ja gut, wenn sie physisch schon kalt sind, dann ist ja nicht mehr so schlimm, aber das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Kälte da, in diesen kalten, klaren See zu springen. Und da habe ich es nicht gemacht, aber im Nachhinein hätte ich es machen sollen. Naja, auf jeden Fall, ich bin eine Wasserratte, auf alle Fälle und...
Was bist du denn für ein Mensch? Möchtest du gerne, ich sag jetzt mal, lange runter und so eine Pressluftflasche hinten auf dem Rücken haben? Mit der du unter Wasser atmen kannst? Oder bist du jemand, der auch so ein bisschen, ich sag mal, die Challenge sucht und auch so ein bisschen vielleicht das Mentale sucht im Bereich Apnoe, sage ich jetzt mal. Also sprich, dass du dich vorher sehr stark fokussierst auf dich, auf deinen Körper, auf deine Atmung und dann nur mit einem einzigen Atem, großem einzigen Atemzug dann unter Wasser gehen möchtest?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, generell kann ich mir beides vorstellen. Tauchen ohne zusätzliche Flasche auf dem Rücken, nur mit der eigenen Luft, finde ich krass, ist ja schon fast wie eine Meditation. Du musst dich ja wirklich voll und ganz konzentrieren. Du hast dadurch aber also wahrscheinlich ein sehr intensives Gefühl, weil du ja fast wie ein Fisch für einen kurzen Moment nur mit dir selbst da unter Wasser bist. Andererseits wäre natürlich die Möglichkeit, noch länger unter Wasser zu bleiben, sicherlich auch interessant mit einer richtigen Ausrüstung und das dann auch, ja, ob es dokumentiert werden muss, wüsste ich gar nicht. Natürlich mit einem Tauchschein hätte man vielleicht auch die Möglichkeit, die ein oder andere Lost Place Location unter Wasser
zu anzuschauen. Genau, das habe ich mir gerade auch überlegt.
Das ist natürlich, ja, das wäre schon cool. Aber ich bin da komplett offen. Ich muss mich erstmal informieren, wie das aussieht mit einem Tauchschein, wie man das hinkriegen kann. Und dann ist halt da so ein Projekt, was geplant ist, zusammen mit Sea Shepherd in diesem Jahr. Die haben angeboten, dass ich unter anderem, das wäre eines der beiden Projekte, Seegras anpflanzen könnte unter Wasser. Das ist halt eine Sache, die gemacht wird, um die Ostsee quasi wieder zu einem lebenswerten Raum für Pflanzen und Tiere zu machen, weil die Ostsee zu einem sehr großen Teil quasi Lost Place ist und tot ist. Sie sprach, glaube ich, von fast 80% der Ostsee, die quasi unbrauchbar zurzeit sind für Lebewesen und Pflanzen. Und das wird jetzt sozusagen versucht mit, nagelt mich nicht drauf fest. Das ist, es kann auch sein, dass es weniger ist. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber da sprach sie von einer Seegrasmission und da habe ich irgendwie gedacht, ja, weil sie meinte, man könnte sich zum Seegrasgärtner ausbilden lassen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie lustig. Ich werde Seegrasgärtner. Keine Ahnung, ob es klappt. Das
kannst du auch in deine Vita dann schreiben.
Ja, definitiv. Ausbildungsberuf. Geil. Ja, das ist doch eine mega geile Sache. Das will doch jeder in seinem Lebenslauf stehen haben. Seegrasgärtner. Du brauchst halt eine Ausrüstung dann, richtig mit Flasche und allem drum und dran. Und dann kannst du da irgendwie, musst du deine Pflänzchen abholen und musst die dann irgendwie auch ganz vorsichtig, behutsam, weil der Boden unter Wasser ja sehr, sehr, sehr empfindlich ist, musst du dann diese Pflänzchen da einsetzen. Und da kam ich auf die Idee, das ist ja dann auch wahrscheinlich mit wenig guter Sicht, da irgendwie sich zu bewegen. Aber das war die erste Idee. Mal sehen.
Okay, darf sehr interessant mal, auf jeden Fall.
Ja. Definitiv. Ja, gleich mal eine Frage. Ist es im Ausland anders oder leichter, einen Tauchschein zu machen? Oder ist das eigentlich überall egal? Also ist überall gleich, in egal welchem Land?
Also gleich ist es auf gar keinen Fall. Also das, was für mich fürs Ausland spricht, also ich bin ein absoluter Fan vom Auslandstauchen, ist einfach das angenehme Gefühl. Erstens, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal Ägypten, Malediven, Dominikanische Republik, wenn du dort ins Wasser gehst, du hast ein relativ warmes Wasser. 20 Grad oder sagen wir mal 16 Grad plus. So, für mich ist Wärme, gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, habe ich festgestellt. Kälte ist für mich ein Faktor, der den Menschen sehr schnell sehr viel Kraft und sehr viel Energie kostet. Und für mich auch mit Ängsten zu tun hat. Klingt komisch, aber wir waren zum Beispiel in einem See tauchen und ganz naiv und ganz stumpf hatten wir keine Handschuhe mit bei. Und sind im See dann auf 5-6 Meter runtergegangen und dort beginnt eine sogenannte Sprungschicht. Das kann man sich vorstellen, wie man hat zwei verschiedene Wasserschichten. Eine Schicht von 0 Meter, also der Wasseroberfläche, bis auf 5 Meter ist 20 Grad warm. Und dann ist es wirklich eine hauchdünne Schicht und darunter ist es dann 14 Grad kalt. So, das klingt jetzt erstmal ganz komisch, so 6 Grad, ja, Unterschiede, aber alleine dieser krasse Temperaturunterschied sorgt schon dafür, dass man richtig merkt, wie deinem Körper Kraft und Energie ausgezogen wird. Also ja, das ist Wahnsinn und das nur über die Hände, was wirklich richtig unangenehm ist. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, nee, also so in einem See zu tauchen oder so, du hast eine Sichtweite, wenn du Glück hast, von 5-6 Metern, dann hast du schon einen guten See erwischt. Und im Ausland ist es halt, du hast teilweise Sichtweiten von 30 Metern, du hast viele bunte Fische, du siehst halt alles, was um dich rum ist, du kannst den Boden sehen, was auch nochmal ein bisschen Ruhe und Sicherheit gibt. Mhm. Und ich finde es auch für Anfänger wesentlich schöner, im Ausland einen Tauchschein zu machen. Klar, man muss die ersten Übungen im Flachwasser machen, aber wenn da schon die ersten Fische oder kleine Fischschwärme schon um einen rumschwimmen, finde ich das viel schöner als im See. Aber natürlich, und da muss ich auch sagen, gibt es jetzt natürlich die andere Fraktion, die sagt, ja, beim See lernst du es richtig und wenn du es da kannst, kannst du es überall, stimme ich auch zu. Also man muss einfach so seinen Weg finden, wo man sagt, das passt, wenn Paul zum Beispiel sagt, der hat da gar kein Problem mit irgendwie ins kalte Wasser zu hüpfen oder so, ja, dann go for it. Ab an die Ostsee oder in den See bei euch, gibt ja genug.
Ja. Brandenburg, dann, seereichste Region, genau, Deutschlands. Ja, ja.
Und dann Attacke. Also, ne, das ist dann komplett egal. Klar ist die Tauchausrüstung im Kaltwasser teurer, weil du dich erstmal gegen die Kälte isolieren musst. Da brauchst du halt dann dicke Schuhe, du brauchst dicke Handschuhe, du brauchst vielleicht eine Eisweste, also so eine extra Neoprenschicht nochmal für den Oberkörper. Du brauchst eine Haube und du brauchst dann halt noch so Sicherheitsfunktionen, dass du halt wo du halt ein bisschen mehr Geld ausgeben musst. Das ist natürlich ein Nachteil. Den hast du jetzt im Ausland nicht. Aber ansonsten, die Ausbildung ist vielleicht ein bisschen theoretischer in Deutschland. Mhm. Aber letztendlich ist es wie mit allem, du kannst dich selber informieren, kannst dich selber schlau machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du an ein Hobby gefunden hast, auf das du Spaß hast, dann informierst du dich auch mehr.
Ja.
Wenn du jetzt in einem Thema drin bist, wo was dich nicht so krass interessiert, und du wirst dann mit irgendwelchen physikalischen Gesetzen zugeschmissen und musst die auswendig lernen, weil dein Tauchlehrer das verlangt, dann kann dich das ein bisschen abschrecken. Mhm. Also da gibt es halt zwei Seiten der Medaille. Also ob jetzt derjenige, der das physikalische Gesetz vernünftig runterbeten kann, ob der jetzt ein besserer Taucher ist oder was überhaupt ein besserer Taucher ist. Letztendlich geht es darum, beim Tauchen Spaß zu haben, seine innere Ruhe zu finden, Tiere zu beobachten, die Tiere nicht, ja, wie soll ich sagen, zu penetrieren und denen auf den Sack zu gehen, sondern einfach diese Zeit zu genießen. Und wenn man einen Tauchlehrer findet, der das mit Liebe, Leidenschaft unterrichtet, dann hast du gewonnen und dann hast du Spaß, egal wo und wie du es machst.
Ja. Marcel, das wäre auch was für dich, Tauchen, ne?
Definitiv nicht.
Du bist wirklich das Gegenteil von einer Wasserratte, würde ich sagen.
Ich bin komplett da, nee, das ist gar nichts für mich.
Weißt du noch, als wir uns mal getroffen haben an der Havel irgendwo, du bist zu mir gekommen, ich war alleine mit dem Boot unterwegs.
Ja, da musste ich einmal komplett nochmal zum Auto nachts.
Weißt schrecklich, ja, ja, Wald. Natürlich. Ich war, aber weil warum? Wir irgendwas
vergessen haben.
Du hast irgendwas vergessen, mein Freundchen. Ich war nicht am Auto vorher, das hast du vergessen. Oder du hast es nicht mehr mitnehmen können, weil das nicht mehr ging, weil du so viel geschleppt hast. Wir
ich
haben,
glaube ich, so viel mit.
Du hast ja noch, wir haben ja gegrillt und so weiter. Du hattest, glaube ich, Grillzeug mit und so weiter. Da musstest du durch den ganzen Wald laufen. Aber ich weiß, und das war, glaube ich, für dich auch krass, oder? Da waren wir noch im Dunkeln baden.
Ja, für mich war das ein bisschen ängstlich.
Ja, ja, ich weiß es noch. Das ist ja auch, also das kann ich sogar nachvollziehen. Im Dunkeln in einem See zu sein, wo du sowieso natürlich am Tag auch schon nicht siehst, was unter dir ist, aber ich finde, im Dunkeln kann das auch zu einer Horrorvorstellung werden oder auch ja, in der Realität horrormäßig sein, weil man ja nichts sieht. Du siehst nichts vor dir, du siehst nichts unter dir, du hast das etwas frische Wasser um dich herum. Es war natürlich Hochsommer, es war aber
sehr warm noch.
Aber trotzdem, ne? Es ist irgendwie vom Gefühl her seltsam. Da kommt dir das dann so vor, wie irgendwie bei der Weiße Hai, dass da gleich irgendein Mozart-Monster von unten kommt und dich nach unten zieht. Da muss man für gemacht sein, definitiv. Ich war schon mein ganzes Leben eine Wasserratte, auch wenn ich weiß, dass ich mich mit Schwimmen sehr schwer getan habe. Da musste meine Oma, die mir Schwimmen beigebracht hat, immer ordentlich motivierend zureden, mit natürlich einer Portion Pommes, die mir dann versprochen wurde, die ich aber irgendwie nie, doch, ich habe sie schon bekommen, aber ich habe sie nicht jedes Mal bekommen. Dann gab es nur Butterbrote mit Salz, die aber auch sehr lecker waren. Aber als ich schwimmen konnte, mein Seepferdchen hatte, dann habe ich zumindest noch einen Freischwimmer gemacht. Den Rest habe ich nicht mehr gemacht, weil ich dann Angst hatte vor diesem Lernen. Das war mir immer nichts. Das muss man im Tauchkurs natürlich auch wieder machen, aber ich glaube, heutzutage ist das was anderes bei mir und ich habe da Bock drauf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das werden wir auch hier im Podcast sicher in Zukunft noch ausgiebig besprechen. Auch ich habe ja gesagt, ich habe ja viele, viele Jahre, um nochmal kurz auf das Thema YouTube zurückzukommen, immer fast ausschließlich Lost Place gemacht, habe ein bisschen natürlich ab und an mal eine Fahrradtour gemacht, die mal eine schöne Abwechslung waren, aber ansonsten haben natürlich zum einen die Zuschauer das ja fast schon verlangt von dir, dass du Lost Place machst. Vielleicht hat man es auch ein Stück weit gedacht, dass sie es von dir verlangen, aber irgendwann, und das war ja dann auch im letzten, auch schon im vorletzten Jahr so ein bisschen, wurde das immer mehr, hat sich das mehr abgezeichnet, dass ich nicht mehr nur immer und immer wieder das Gleiche machen will. Nicht, dass mir Lost Place keinen Spaß mehr bringen würde, aber die Tatsache, dass du fast schon gefesselt bist oder wie in einem Käfig lebst, wo du immer nur das Gleiche siehst und machst, das ist ja wie wenn du jeden Tag Schokolade frisst. Irgendwann schmeckt dir die Schokolade nicht mehr und das ist so, deswegen ist das mit dem Tauchen cool jetzt bei dir und aber auch bei mir jetzt mit dem Tierschutz und vielleicht mit dem Tauchen und einfach was Neues auszuprobieren. Und das, da habe ich Lust drauf. Und das auch zu teilen und auch als Inspiration mitzugeben, zu sagen, hey, das Leben besteht nicht nur in meinem Falle jetzt aus Lost Place oder beim Commander Krieger aus Zocken, sondern das Leben ist vielschichtig, das Leben besteht aus dem Leben, und das Leben kann alles sein und ist alles am Ende, und es kann sich schlagartig alles ändern. Du schlägst an einem Tag eine Richtung ein, am nächsten wieder eine andere Richtung, du stößt auf unterschiedliche Menschen, stößt auf unterschiedliche Gegebenheiten, im einen Jahr geht's dir gut, im anderen geht's dir nicht so gut, und so formt sich das halt alles, und deswegen kann man auch sagen, glaube ich, an die Leute, die hier zuhören, das sind natürlich eigentlich nicht die, die ich damit ansprechen will. Ich hatte das Gespräch lustigerweise gestern auf einer kleinen Lost Place Tour auch mit ein paar Leuten, die ich vorher teilweise auch noch gar nicht kannte. Da haben wir auch über YouTube gesprochen und über Zuschauer und über die
Meinung. Stimmt, da wolltest du noch erzählen.
Ja, das mache ich vielleicht gleich nochmal kurz. Da haben wir aber über Kommentare gesprochen und darüber, dass die Leute dich so schnell verurteilen und beurteilen, was du machst. Und gerade auch, wenn du was änderst und einen neuen Weg einschlägst, dass die Leute quasi so daran festhalten wollen, dass du das weitermachst, was du gemacht hast, und dass sie dich dann kritisieren. Wie kann das sein, dass du jetzt was Neues machst? Ich will das Alte sehen. PJ, bleib bei deinen Sohlen. Du hast immer Lost Place gemacht. Jetzt machst du was mit Tieren. Jetzt gehst du mir mit Veganen auf den Sack und so weiter. Aber das ist so wichtig, dass man die Leute ihr das Leben leben lässt, weil YouTube ist ja nur ein kleiner Teil, ne? Und diese Vielschichtigkeit des Lebens, die ist ja da gar nicht zu sehen in den Videos. Und wenn sich da was ändert im Leben, dann heißt das ja nicht, dass sich das für YouTube ändert, sondern das hat sich oft ja für einen ganz persönlich hat sich etwas geändert. So wie eben auch der ja fast schon Zufall mit der Reise, die sich dann durch den Livestream auf die Malediven entwickelt hat und daraus irgendwie eine Leidenschaft mit dem Tauchen wurde. Und das ist was mich manchmal ein bisschen stört auf YouTube, dass die Leute so schnell das alles immer nur auf die Videos beziehen und auf die Persönlichkeit, die man im Internet hat, bei der man jemand ist, jemand sein muss für die Leute, und immer nur das Gleiche machen soll, weil man angeblich der Lost Place Typ ist, der man ja aber gar nicht nur ist, in meinem Falle jetzt. Oder der
Zocker. Naja, aber sieh's mal so, du möchtest ja auch keine Veränderung haben.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Lieblingsitaliener hast, zu dem du immer wieder gegangen bist,
ja,
und auf einmal bietet der dir jetzt was anderes an. Dann sagst du auch, ja, aber ich will doch das hier haben.
Ja.
So, für den war es aber nicht mehr der Weg, die Pizza immer anzubieten oder das Italienische anzubieten. Und da hat er gesagt, so, jetzt mache ich hier aber was weiß ich, was anderes. Und diese Veränderung
Indisch.
Ist etwas, genau, jetzt macht ja, jetzt sagt er halt für dich, ja, wieso machst du jetzt Indisch? Ich will aber doch lieber das Italienische, weil du es gewohnt bist.
Ja.
Und genauso ist es auch bei den Leuten, die sind es halt gewohnt, dass du halt die Lost Places machst. Und jetzt kommt was Neues, und das ist erstmal eine Umgewöhnungsphase. Damit verlierst du natürlich auch welche, wie der neue indische, das neue indische Restaurant seine Stammkunden so ein bisschen verliert. Aber es ist halt auch der Weg. Und das ist halt auch diese Entwicklung, die wir halt letztendlich alle durchmachen als Menschen. Und ich glaube, da habe ich jetzt den Übergang gefunden, oder was heißt, ich nehme den Übergang jetzt einfach, für meine jetzige Entwicklung, die mir jetzt quasi auferzwungen worden ist, mein Leben zu verändern, mit meinem Schlaganfall.
Mhm.
Weil ich hatte vor 4,5 Monaten in einem Livestream einen Schlaganfall bekommen, weil ich ein fettes Schwein war und immer noch bin. Ich darf das sagen. Ich habe auf 2,1 Meter 170 Kilo gewogen. Ich habe mich nur von zuckerhaltigen Getränken ernährt die letzten Jahre oder fast Jahrzehnte. Man kann wirklich fast an zwei Händen oder drei Händen abzählen, wie viel Liter Wasser ich in der Zeit getrunken habe. Ich habe halt wirklich nur Scheiße in meinem Körper gegeben und habe dafür eine Quittung bekommen. Natürlich redet man sich das immer schön. Ja, ja, ne, mein Körper steckt das Wett und alles Mögliche. Und auf einmal kriegt man dann so ein Fazit, hey, du hast einen Schlaganfall bekommen. Und das ändert dann doch relativ schnell das Leben, wenn dann auch gerade noch die Frau vor einem steht, Tränen in den Augen hat und sagt, sie will einen nicht verlieren. Dann denkt man mal ganz schnell drüber nach, das, was man vorher nicht ändern konnte oder wollte, das ganz schnell zu ändern. Seitdem trinke ich keine zuckerhaltigen Getränke mehr, seitdem nur noch Wasser. bewege mich mehr, habe meine Ernährung umgestellt und zack, nehme die Leute auch auf dieser Reise mit, weil es mich bewegt, weil es mich, wie soll ich sagen, betroffen hat. Und automatisch bin ich jetzt in den letzten 4,5 Monaten dabei, habe schon über 20 Kilo abgenommen und die Reise geht noch weiter. Hätte ich mir vorher auch nicht gedacht, dass das, ja, wie soll ich sagen, das Jahr 24 so quasi endet. Hm. Und krass, ja. Da kann man, oder bin ich dankbar, dass ich halt ohne Folgeschäden da durchgekommen bin und das Glück hatte. Und diese Chance muss ich jetzt nutzen, oder? Wie mein Arzt es mir gesagt hat, Sie können so weitermachen, wie Sie bisher gemacht haben, Herr Krieger. Dann haben Sie einen riesengroßen Vorteil, Sie brauchen sich um Ihre Rente keine Sorgen mehr machen. Eine Sorge weniger.
Nett. So. Ja.
Und letztendlich hat er damit recht.
Ja, recht. So. Ja.
Genau. Und jetzt habe ich gerade so eine Aktion für mich selber, um meinen inneren Schweinehund so ein bisschen zu bekämpfen, die Depression zu bekämpfen, um mehr Bewegung zu machen, dass ich sage, ich gehe jeden Tag 10.000 Schritte mit meinem Livestream spazieren im Februar, will Ende des Monats 300.000 Schritte haben, was für viele, was für dich, Paul, ein Witz wäre, glaube ich, ist für mich dann mit 150 Kilo, die ich noch knapp habe, eine richtige Challenge, eine richtige Aufgabe. Und daran nehme ich meine Leute mit. So, wer keinen Bock darauf hat, muss sich das nicht angucken, wie ich da durch die Gegend japse. Aber für mich ist diese Veränderung wichtig, damit ich auch wieder tauchen gehen kann. Denn da sind wir jetzt auch wieder beim Tauchen. Aktuell, wenn du einen Schlaganfall hast, darfst du erstmal ein Jahr lang nicht tauchen.
Ah, ja.
So. Und so schließt sich dann der Kreis wieder. Ne? Das eine, was du liebst, etc., möchtest du nicht verlieren. Meine Frau will mich nicht verlieren und. Und dann muss man halt irgendwie was tun, ob man will oder nicht. Und klar möchte ich diese Veränderung. Hättest du mich jetzt vor einem Jahr gefragt, hätte ich die Veränderung niemals gewollt. Jetzt will ich sie.
So. Mhm. Hat das Leben nochmal gezeigt, war, wie es eigentlich sein kann. So schnell kann es eben auch vorbei sein.
Genau. So schnell kann es einfach Klick machen. Und wenn man dann einmal so vom Arzt das Ganze hört und dann so dieses Revue passieren lässt und. Da ist ja noch viel mehr gewesen. Da war ich noch beim Kardiologen, beim Neurologen, dann wurde noch eine Schlafapnoe festgestellt. Beziehungsweise die kannte ich auch, dass ich halt einfach, was weiß ich, mal in der Nacht einfach mal 1:20 die Luft anhalte und einfach mal nicht mehr atme. So, vielleicht das,
hast du auch gedacht, du tauchst gerade.
Ja, genau. Ist halt wirklich so. Also, ja, krass. Und ja, jetzt habe ich so ein Gerät nebenbei und habe mein Leben halt geändert. Und bin dafür sehr dankbar, das überhaupt ändern zu können, beziehungsweise dass ich diese Chance bekommen habe, es ändern zu dürfen.
Ja, wir haben ja auch das Leben nochmal ganz anders schätzen, wa?
Definitiv. Aber man merkt auch, jetzt so nach 4,5 Monaten merke ich auch, wie wieder so ein bisschen, wenn ich es wollen würde, so ein bisschen Gleichgültigkeit reinkommt. Mhm. Also wo man wirklich diese Disziplin braucht und sagen muss, ey, hör mal, diese Chance ist nicht umsonst quasi.
Die kommt auch oft nicht nochmal, diese Möglichkeit. Genau. Ja, das ist ja definitiv genau. So. Das ist eigentlich ein bisschen so wie, und ich meine, das machst du ja auch gerade sozusagen wieder mit Sport anfangen, aber dieses, das kenne ich auf jeden Fall. Ich hatte das schon öfter in meinem Leben, dass ich gesagt habe, jetzt fange ich mit Sport an, jetzt mache ich Fitness, jetzt ziehe ich richtig durch. Und dann gab es durch die Touren auch bedingt immer wieder so Pausen, wo ich das dann nicht weitergemacht habe und plups, war die Disziplin komplett wieder weg und du kannst wieder von vorne anfangen. Es ist, ja. Du kannst komplett wieder von vorne anfangen und es geht so schnell leider. Das ist auch vielleicht vergleichbar mit Life begins at the end of the comfort zone, wie Fritz Meinecke immer so schön gesagt hat. Du bist raus aus der Komfortzone, bist draußen und weißt das Leben zu schätzen. Du wirst zum Philosophen. Du hast keinen Lichtschalter mehr. Du kannst das Licht nicht an- und ausmachen. Du auf unseren langen Fahrradtouren. Du kannst nicht duschen einfach so, wenn du Bock drauf hast. Du hast kein fließend Wasser, du hast nichts. Und da denkst du dir, boah, jetzt habe ich es verstanden. Das ist wirklich das Leben. Jetzt weiß ich das wirklich zu schätzen. Und dann bin ich einen einzigen Tag wieder zu Hause und gefühlt ist alles wieder beim Alten. Du machst das Licht einfach an und aus, du gehst duschen. Vielleicht am ersten, zweiten Tag ist es noch so ein bisschen so, aber so schnell ist alles wieder normal. Und das ist halt so, da beginnt dann halt dieser Punkt, wo man sich das immer mal wieder zurückholen muss. Und von diesen Erinnerungen oder Momenten kann man ja dann zehren, im Negativen wie im Positiven wahrscheinlich, auch bei so einer Krankheit dann, und sich sagen, boah, stimmt, das war wirklich. Und wenn ich das jetzt hier weiter so mache, geht es mir besser. Oder wenn ich das weiter so genieße, habe ich ein besseres Gefühl für, was habe ich eigentlich im Leben, wie wenn ich von der Tour nach Hause komme und mir immer mal wieder zurückrufe. Ja, stimmt, so ein Herd ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Für viele Menschen auf der Welt ja sowieso nicht. Aber hier mal eben Nudeln kochen, brauche ich natürlich draußen am besten bei -6 Grad, wo die Gaskartusche nicht mehr so richtig funktioniert. Das ist natürlich eine andere Nummer, als mal eben kurz hier den Herd anzustellen. Und da konnte ich das gerade ganz gut da nachvollziehen auf jeden Fall. Ich habe auch vor ein paar Jahren, da bin ich mir bis heute nicht sicher, eigentlich spielt es auch keine Rolle, aber das haben wir im Podcast auch schon öfter besprochen, eine Diagnose bekommen, die Gott sei Dank nicht so schlimm ist, wie ich am Anfang dachte, hoffe ich zumindest, aber also eine chronische Darmentzündung. Die zwar wie gesagt, nicht so schlimm ausgeprägt ist, aber sie ist dennoch da und natürlich laut der normalen Medizin sagt man, dass so chronische Dinge fast unmöglich wieder wegzubekommen sind. Da kann man quasi nur eine Symptombekämpfung machen. Sicher gibt es Alternativmedizin, die man probieren könnte, aber wie auch immer. Ich habe die Diagnose bekommen und hab mir gedacht, ja, liegt das vielleicht an YouTube, an dem ganzen Stress und so weiter, den man die letzten Jahre hatte. Und auch da habe ich dann das erste Mal gemerkt, du bist krank. Und da war ich wirklich so von Angst erfüllt. Marcel, du weißt es noch, du warst dabei, ja, wo ich dann die ersten Symptome hatte, die erst auch, da hätte es auch Krebs sein können oder so, weil die Symptome einfach so waren. Und da habe ich gedacht, auf einmal ist alles egal. Geld ist egal, Klicks sind egal, alles ist egal. Das Einzige, was auf einmal zählt, ist die Gesundheit und dass du da irgendwie wieder rauskommst. Und da wusste ich dann auch lange nicht, weil es keinen Arzt gab, was es ist. Es hat Monate gedauert, in Berlin irgendwie einen Arzt zu kriegen, der jetzt mal sagen konnte, was ich da habe. Und diese Zeit, da habe ich so gemerkt, wie wichtig dann Freunde sind, Familie sind, Gesundheit ist. Das war es eigentlich ja schon fast.
Das, was eigentlich zählt, genau. Ja,
und und das sagt sich aber immer so leicht, aber wenn man dann mal wirklich einen Schlag auf die Fresse kriegt in der Hinsicht, dann weiß man das wirklich nochmal zu schätzen. Ich sehe auch gerade, hier vor 2 Monaten hast du ein Video hochgeladen, Schlaganfall durch Schlafapnoe, meine Erfahrungen im Schlaflabor, und dann hast du da auf einmal so eine Maske auf dem Gesicht, schläfst woanders und das ist ja alles völlig wild. Auf einmal ändert sich alles irgendwie, ne?
Und dann fängst du halt am Anfang an, bei mir war es mit der Schlafapnoe beispielsweise, ja, ich muss mit so einer Maske, siehst du ja auf dem Thumbnail, ich muss mit so einer Maske pennen jetzt jede Nacht.
Ja.
Ach du Scheiße. So, das ist dieser Schockmoment.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, ich habe vorher geschnarcht wie, weiß ich nicht, ich habe den kompletten Brandenburger Wald abgeholzt mit meinen Schnarchattacken. So, habe ich auf der Couch gepennt, weil meine Frau als operationstechnische Assistentin ihre Ruhe haben wollte und am nächsten Morgen früh raus musste. So, hey, ich kann wieder neben meiner Partnerin schlafen. Klar, ich habe jetzt eine Maske vor der Nase, kann jetzt nicht, was weiß ich, sie küssen, wie und wann ich will, aber ich kann wieder neben ihr schlafen. Alleine das, was mir das Ding dadurch an Lebensqualität wiedergibt, ist einfach geil. So,
da fällt mir gerade was Lustiges ein dazu, weil du gerade sagtest, weil du eine Maske auf hast. Kommt wieder, warum hast du eigentlich eine Maske auf?
Also das ist, gut, dass du das jetzt hier rausholst, wirklich.
Sorry, aber es ist mir gerade so.
Das ist ein Übergang wirklich aus der Hölle.
Ja. Sorry, aber noch eine kurze Sache, weil du gerade das sagst mit der Maske.
Wir schlafen nicht auf Stroh.
Ja. Sehr gut. Nee, aber genau sowas hatte gerade auch ein sehr guter Freund von mir, genau das Gleiche auch mit der Maske. Der hat jetzt auch so eine Maske bekommen und bei dem wurde es auch sehr doll festgestellt, weil da gibt es irgendwie auch verschiedene Stufen, ja.
Ja.
Wie lange du sozusagen aussetzt. Und bei ihm war es wirklich schon so, wo man sagte, uff, okay, krass. Und bei dem war es so, der hat dann auch so eine Maske und sowas gehabt und letztendlich hat er jetzt wirklich einen Eingriff machen lassen. Und der hat sich so ein Gerät, weiß nicht, wie nennt man das, implantieren lassen, sage ich jetzt mal, ja, mit einer Fernbedienung. Das ist so
eine Elektroschockimpulse an den.
Genau.
Ja.
Ist auch natürlich so eine Sache, weil es natürlich nicht 100% gesichert, ob dein Körper das annimmt. Aber das ist so verrückt, wenn du überlegst, er kann jetzt einfach, wenn er schläft, dann macht er einfach mit einer Fernbedienung, die sozusagen das Gerät in dir ist, einfach das Gerät an und das soll aber wirklich richtig krass helfen. Also das ist Wahnsinn. Was heutzutage auch schon möglich ist, meine ich damit einfach so crazy. Technisch.
Ja. Boah. Auf jeden Fall.
Also, aber ist auch nicht für immer, weil es sind leider Batterien und Batterien müssen, glaube ich, nach 7 oder 8 Jahren muss es dann nochmal neu.
Ist wieder hin.
Ja, Das ist natürlich auch krass. Also das ist natürlich auch ein ordentlicher Eingriff. Also es ist nicht einfach so normal.
Er hat ja noch andere. Also alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich habe jetzt eine Maske auf, kann halt meine Frau nicht küssen. Hätte ich das Ding jetzt da drin, dann würde ich das, hätte ich halt zum Beispiel Probleme bei jedem Flughafen oder irgendwo bei jeder Kontrolle, wo es dann halt piept.
Darfst du nicht mehr durch.
Da Sachen erklären und sowas. Genau.
Ja, also, genau, da habe ich auch gesagt, ja.
So, und Technik kann auch immer noch versagen. Also es ist alles Vor- und Nachteile, aber letztendlich krass, dass es überhaupt funktioniert und vor allen Dingen, ne, dass man dadurch Lebensqualität zurückgewinnen kann.
Ja, und gut, viele Leute merken es ja auch gar nicht. Das ist ja das Problem, die wachen auf, sind komplett gerädert und denken sich so, ach naja, vielleicht habe ich schlecht geschlafen, einfach nur, weil ich, weiß ich nicht, mich verlegen habe oder keine Ahnung. Aber ganz oft wissen die es ja Leute nicht, gerade wenn sie alleine schlafen. Zu zweit geht es vielleicht noch, weil man dann irgendwie merkt, okay, ist irgendwie unruhig oder so. Aber wenn du alleine bist, dann merkst du ja gar nicht, dass du wirklich diese Aussetzer hast.
Naja, du, es gibt mittlerweile auch gute Apps für Uhren oder fürs Handy, die den Schlaf überwachen und die das
Apple
ganze tracken können und dann darüber feststellen, dass du halt Schlafapnoe, dass du Atemaussetzer hast. Das wird mittlerweile, also jetzt nicht hundertprozentig, da hilft dann nur ein Schlaflabor, aber um erstmal zu gucken, ob man Anzeichen hat.
Ja, ist eigentlich auch super wichtig, wenn man so nimmt. Also gerade.
Aber da sind wir drei Männer, das kennen wir alle. Wenn wir nicht Frauen hätten, die uns zum Arzt schicken würden,
schieben wir uns alles. Zu spät sein, ja.
Bei Männern ja.
Ist so, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Passt auch eigentlich zur aktuellen Thematik, ne? Bei uns beiden auch.
Stimmt.
Ja, ja. Haben wir nicht beide jetzt einen Termin?
Naja. Ich habe Mittwoch und du Donnerstag.
Ich Donnerstag, ja.
Es hilft wegen also, euren Frauen oder
nee. Wegen. nee, auch gesundheitlich. Also beide einen Arzttermin. Ich glaube, ja, also bei mir ist Hautarzt. Marcel, wolltest du darüber überhaupt hier reden? Ich weiß es nicht mehr.
Ist ein Zahnarzttermin.
Ja. Ein unangenehmer Zahnarzttermin, ne?
Ja, an sich ist das Standard, aber also es ist nichts Besonderes so für die Leute, aber für mich eben, ich habe sowas noch nie gehabt und deswegen ist das für mich, und ich bin auch so ein Schisser, das weißt du. Und es gibt noch ein paar andere Vorgeschichten, aber ich werde das schaffen und grundsätzlich ist es aber trotzdem wieder dieses Wichtige. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den du auch meintest, weil damit, wir sind noch so jung, wenn man so nimmt und da geht so viel Lebensqualität auch verloren, wenn man dann genau wie sowas, du hast irgendwie Schmerzen, keine Ahnung, dann wird es immer schlimmer. Nee, da muss man einmal dann eben in den sauren Apfel beißen. Und dann.
Und jetzt stellt euch mal vor, was die Leute vor 50 oder 80 Jahren mitgemacht haben oder vor 100 Jahren, wenn die mal krank gewesen sind und mal richtige Probleme hatten. Also da möchte ich so, was weiß ich, nicht, da lobe ich mir die Medizin von heute, ganz ehrlich.
50er Jahre Krankenhaus oder sowas, boah.
Ja.
Das ist wild, auf jeden Fall.
Allein schon 50er Jahre Zahnarzt.
Ja, ja. Ja, da wird das Ding einfach. Ich war mal in einem verlassenen, in einer Zahnarztpraxis, da lag Technik aus dieser Zeit. Und das ist, da ziehen sie dir ja einfach den Zahn gefühlt mit der Zange raus. Ne? Das wird ein bisschen
mit irgendwie betäubt.
Nee. Da wird nichts lokal betäubt. Da geht es aber einfach raus mit dem Ding. Da kriegst du wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Alkohol-Intus und dann geht das los. Dann wird das Ding einfach rausgezogen. Das da auf jeden Fall, da hat sich natürlich richtig, 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 richtig viel getan. Gott sei Dank. Und wir leben natürlich auch in einer privilegierten Welt irgendwie, ne, was das angeht. Da hat sich viel getan, ja, aber natürlich, wenn man jetzt in einem der vielen Länder lebt und aufgewachsen ist, die
gerade als Gesundheit.
Entwicklungsland bezeichnet werden, da ist das, und das ist nicht mal weit weg, ne? Wenn man sich auch ein osteuropäisches Land anguckt, wo ich ja Lost Place bedingt jetzt auch ein bisschen unterwegs war und du da mal so allein schon ins Fenster guckst von der Arztpraxis oder von einem Krankenhaus, das ist anders, das ist ganz anders. Das ist das, was man hier vielleicht wirklich aus den 60ern oder sowas so denken würde. Also da habe ich immer gedacht, ja, was bringt mir dann die Auslandskrankenversicherung? In diesem Krankenhaus möchte ich eigentlich gar nicht behandelt werden. Also klar, das wird dann schon auch funktionieren, aber das ist wirklich, da hoffe ich wirklich immer nur, dass dann nichts passiert auf meinen doch ein bisschen gefährlicheren Missionen da.
Da hast du dann so eine Ärzte wie du einmal hattest, unser Spezialist.
Ja, unser Doktor, wir dürfen es nicht sagen,
Nee, wir dürfen nichts sagen.
Aber der Dr. Mysterious, der einfach einen Akkubohrer an seinem Regal stehen hatte, warum auch immer.
Und extra einen Sonntag nochmal hinkommen wollte,
nur für dich. Einfach am Sonntag, ja, alleine sollte er bei mir Fäden ziehen. Alleine in die Praxis, die gar nicht offen war eigentlich am Sonntag. Einfach außerhalb der Öffnungszeiten. Und dann war da ein Akkuschrauber hinter ihm. Und das war alles so mysteriös. Haben wir mal eine Folge aufgenommen. War der verrückteste Arzt. Ganz schlimme Rezensionen im Internet im Nachhinein gefunden. Bei einer Privatpraxis sogar.
Langzeitschäden und komplett entstellt und so.
Entstellte Gesichter, Narben in die falsche Richtung gezogen. Die Haut nicht mehr wieder, die konnte sich nicht mehr richtig zurückbilden. Und Eiterblasen, die sich im Nachhinein bei der OP gebildet haben. Und zu früh gezogene Nähte und Blutflecken, die schon vor der OP auf dem Tuch waren und so weiter, also bevor die Leute dann dran kamen. Völlig absurd, ja. Das ist eine wilde Nummer. Um nochmal ein bisschen wegzukommen von der Thematik Arzt, das habe ich mir nämlich gerade so gedacht, bei den jetzt knapp 5000 Videos und du bist ja auch wieder ein bisschen unterwegs gewesen, unter anderem beim Montana Black Event. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, Montana Black ja einer der größten deutschen Streamer, auf jeden Fall eine Person, die meisten Leute kennen den Namen, aber wissen vielleicht von unseren Zuhörern nicht so viel damit anzufangen. Müsst ihr einfach euch mal angucken, dann wisst ihr Bescheid, wer das ist. Kann man jetzt gar nicht so richtig eingrenzen. Eine Person, die, denke ich, für viele Leute vielleicht, wie nennt man das? Polarisiert? Ist das ne, polarisiert kann man sagen. Mhm. Du warst da auf dem Event, da gibt es auch ein Video, ein cooles Wichtelgeschenk, das war ein Weihnachtsevent mitgebracht. Wir haben das beide auch ein bisschen verfolgt und da fiel
ich mir gerade. Ich live gesehen.
Du hast es sogar live gesehen.
Boah. Mit das Krasseste, muss ich sagen, vom ganzen Abend.
Ich wollte aber gar nicht auf das Wichtelgeschenk hinaus, sondern eher auf die Frage. Da guckten natürlich immens viele junge Menschen zu, die dich vielleicht auch gar nicht mehr so kannten teilweise. Das meine ich jetzt aber gar nicht. Was würdest du jungen Menschen, die auch hier zuhören, vielleicht mit auf den Weg geben, die sich nichts mehr vorstellen können, als berühmt zu werden, so zu sein wie heutzutage vielleicht ein Montana Black und so weiter, die ja Menschen wie Monte als Vorbild haben, früher wie Dena oder auch den Commander Krieger oder einen Gronkh oder sonst wen. Was würdest du denen vielleicht mit auf den Weg geben als Tipp oder als Weisheit?
Bekannt zu werden oder?
Die wollen bekannt werden und die fragen dich jetzt um Rat. Sollen sie es machen, sollen sie es nicht machen? Würdest du es denen noch empfehlen, heutzutage durchzustarten mit YouTube? Und was sind vielleicht die Tücken hinter Social Media? Wie ist deine Sicht bei 15 Jahren Entwicklung in dieser Welt kurz zusammengefasst?
Also man muss ja sagen, man sieht ja immer nur die Spitze des Eisberges. Man sieht immer nur auch die Leute, die ihr verfolgt, egal wer es jetzt ist, ob es ein Knossi ist, ein Monte, ein Trimax, Pipapo, ich nehme jetzt einfach mal so die größten Twitcher, ein Papa Platte, ein Gronkh. Das sind ja nur einzelne kleine Personen in einem riesengroßen Teich mit sehr, sehr vielen Fischen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort das gemacht haben, worauf sie Spaß hatten. Man kann Erfolg nicht herbeizwingen. Und das ist das Wichtigste. Man muss einfach das machen, worauf man Spaß hat und man muss es so machen, dass man selber darauf, was man abliefert, stolz ist. Es bringt gar nichts. Das dickste Portemonnaie, die fettesten Scheine bringen nichts, wenn man morgens früh aufsteht und sich eigentlich für den Content, den man da hochlädt, schämt. Wenn man in den Spiegel guckt und denkt, ach du Scheiße, was habe ich denn da jetzt gemacht? Oder wenn die Familie quasi noch nicht hinter einem steht und quasi sagt, ach du Scheiße, was machst du denn da jetzt gerade? Bei mir ist es zum Beispiel so, bevor ich mit YouTube angefangen habe, ist meine Mama gestorben. Und das war für mich so einer der schlimmsten Momente. Und ich denke mir halt in sehr vielen Situationen, hoffentlich ist sie auf das, was ich gerade mache, so stolz. Und das ist auch mit einer meiner Ziele und mein Anspruch. Klar, wenn ich auch mal irgendwelche Schimpfwörter oder so rausdrücke, denke ich mir so, hey, muss das jetzt sein? Aber letztendlich will ich, dass die junge alte Frau von da oben runter guckt und sagt, ey, das ist mein Sohn, ich bin stolz auf das, was der macht. Und ich mache das, worauf ich Lust habe. Und das alles zusammen, wenn ich damit Erfolg habe, vielen lieben Dank. Wenn nicht, dann ist es halt so. Also Finde einen Beruf, der dir Spaß macht und du musst nie mehr arbeiten. Das ist die wichtigste Message, die ich da quasi so mitgeben kann. Es bringt nichts, sich irgendwie zu verstellen oder nach irgendwelchen Pfeifen zu tanzen, auf die man gar nicht tanzen will, oder sich mit Leuten abzugeben, die einem letztendlich schaden und die einem dadurch sogar noch die Psyche quasi irgendwie runterziehen.
Sehr gut gesagt.
Ja, und da ist es auch egal, ob du angestellt bist oder am Ende selbstständig, ne? Und genau. Wenn's, ich meine, Marcel zum Beispiel ist ja angestellt und dir macht das ja mega Spaß, ne? Jetzt bist du da in einem 5-Sterne-Hotel, wie wir am Anfang gesagt haben. Da wurdest du mit dem Golfcar und mit dem Maybach dahin gefahren, logischerweise. Ist ja ganz klar. Unter anderem ist Bäcker. Meister, Bäckermeisterin oder auch meinetwegen nur in Anführungszeichen jemand, der im Büro abends sauber macht, weil sich das Leben gerade so entwickelt hat. Selbst da kann man Spaß haben. Das ist alles immer so, ich werde das auch oft gefragt, irgendwie, oder ich habe immer, die Leute nehmen sich ja immer irgendwelche Leute als Vorbild. Es ist immer alles, ja, wie du sagst, die Spitze des Eisbergs, ja, die Spitze des Eisbergs auch, was es angeht, weil du gesagt hast, eigentlich hast du das Gefühl oder du weißt es, dass du depressive Phasen hattest, mal mehr, mal weniger. Und ja, und ich denke, das haben ganz viele, ne, die da in dieser Online-Welt sind, die immer natürlich meistens nur das Schöne zeigen von dieser ganzen Welt, und das sagt man ja auch schon seit so vielen Jahren, aber gefühlt wird es immer krasser noch, mit noch mehr Geld und noch mehr Lamborghini und was kaufe ich mir als nächstes und wir stellen mal ein neues Auto zusammen und hier und da.
Da fällt mir was Gutes ein.
Ja.
Noch ganz kurz, was ich reinschmeißen will.
Ja, mach.
Was ja vielleicht auch, mir fällt immer wieder, wo wir beide bei der Gamescom waren, da war ja oben der Creator Lounge und da haben wir ja die verschiedensten Leute gesehen, die da oben waren. Und wie oft haben wir uns beide angeguckt?
Du meinst diese Red Bull Area?
Ja, nee, die Red Bull Area, genau.
Ja.
Gut, wir anderen aber auch so, da waren ja auch ein paar Leute. Und da haben wir beide uns manchmal gedacht, Alter, das sind auch manche, weißt du, das sind eben, deswegen haben wir, glaube ich, auch nochmal gefragt wegen dem Monte-Event, weil dort war ja wirklich so viele Leute auf einem Haufen, war ja wirklich fast einmalig. Ich glaube, da waren ja irgendwie, keine Ahnung, 120 Creator oder noch mehr. Nur du hast immer, also bei der Red Bull Air hast du es wirklich gemerkt, wie krass das war. Unten waren die ganzen Fans und oben haben sich so feiern lassen wie Könige. Und dann waren aber wirklich so verschiedene Leute, wo wir uns dachten, boah, weißt du, so die fettesten, goldenen, diamantbesetzten Rolex, dann kommen die mit einem Lambo angefahren. Gut, Mont hat auch einen Lambo, aber der bringt es irgendwie noch einen Tick anders rüber als viele andere, die so in diesem, keine Ahnung, da geht es eben wirklich nur um teuer, um fette Häuser, um geile First-Class-Flüge, weiß ich was. Und das ist aber eigentlich nicht mehr diese Werte, die sie eigentlich mal überhaupt hatten, weißt du? Und deswegen wollten wir dich auch, oder wollten wir einfach mal wissen, wie es beim Monte-Event war, weil da sah es eigentlich sehr familiär aus. So kam es jedenfalls im Stream, fand ich, sehr rüber.
Ja,
man hat ja nur das gesehen, auch.
Also klar ist das auch, ein Schaulauf, ne? Klar hast du auch die Leute, die da rumrennen und die Nase hoch und gib ihm und halten sich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt für was Besseres und so. Das hast du. Das wirst du auch nie irgendwie da wegkriegen. Aber, und das ist auch ein Punkt, du wirst, wie soll ich es am besten sagen, du wirst es nicht ändern können. Das war ja bei uns auch, als wir jung waren, wir haben ja auch nach irgendwelchen Leuten, ich habe Basketballer gehabt, denen ich nachgejubelt habe und wo ich gesagt habe, boah, ne, das ist schon ein geiles Leben. Das ist halt in einer gewissen Art und Weise so, dass man seine Idole hat und gerne hinter denen hereifert. So, das ist einfach auch das, ich nenne es mal, Entschuldigung, auch das Unreife. Am Anfang gehst du halt hin und holst dir halt deine dicke, fette, deine dicken, fetten Markenklamotten und. Und später merkst du erstmal, die Markenklamotten, die gehen auch schnell kaputt und damit passiert auch schnell irgendwie was.
Und das Finanzamt kommt.
Genau, dann kommt das Finanzamt und. So, und letztendlich hast du dann die Erfahrung gemacht, hey, ich habe jetzt viel Geld dafür ausgegeben. Hat mir das irgendwas gebracht? Nein. Und dann fängst du an zu überlegen, okay, was kann ich mit Geld machen? Kann ich es verbrennen oder kann ich es anlegen? So, aber das sind Erfahrungen, da musst du selber durch. Das ist genauso, ich kkann jetzt predigen, ey Leute, nehmt ab und macht und tut und alles Mögliche. viele Leute haben das Video mit dem Schlaganfall gesehen und da haben mir so viel, super viele runtergeschrieben, boah, das ist für mich die richtige Motivation, auch was zu tun und zu machen. Und dadurch, dass es ihnen nicht passiert ist, haben, denke ich mal, 80% oder 90% haben nichts verändert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich bin jetzt auch kein Messias, der jetzt irgendwie durch die Gegend rennt und sagt, so, ich will jetzt die ganzen Leute bekehren, die irgendwie dick und fett sind, ihr müsst was tun. Diese Entscheidung muss jeder für sich selber finden und jeder für sich selber treffen. Und die wird irgendwann früher oder später kommen. Wenn sie Glück haben, können sie es noch beeinflussen. Und genauso ist es auch mit dem Geld verdienen. Ihr habt auch schon für so viel Scheiße Geld ausgegeben. Und ihr werdet auch noch für so viel Scheiße Geld ausgeben. Entweder, weil ihr Bock drauf habt oder weil ihr es probieren wollt, weil ihr es nicht besser wisst. Aber letztendlich diese Erfahrung, das ist halt auch das Leben.
Ist es.
Ja, klar. Definitiv.
Und das Leben besteht aus Abschnitten und aus Erfahrungswerten und so weiter. Das ist zu 100% so. Zu 100%. Ja. Sowieso ist es ja meistens auch. Es lebt ja jeder in seiner eigenen Welt irgendwie und nach außen wirkt eh immer alles anders, als es dann wirklich, wirklich, wirklich ist. Deswegen finde ich übrigens Podcasts auch so eine schöne Sache, wenn sie denn irgendwie so entspannt sind, wie wir das hier versuchen. Ich hoffe, dass es entspannt ist. wo man sich einfach austauschen kann, wie man das vielleicht auch machen würde, wenn man einfach in einer Kneipe zusammen sitzt oder sonst wo, am Lagerfeuer draußen, so wäre es mir zumindest am liebsten, und sich unterhält.
Da sind wir beide raus.
Ja, das stimmt, da sind wir raus. Aber Lagerfeuer beispielsweise. Und dass die Leute das aber dann mitbekommen, wie man sich so austauscht und daraus wieder was mitnimmt, weil das so wirklich komplett, glaube ich, da können wir jetzt alle drei, glaube ich, safe behaupten, dass wir hier gerade einfach so aus dem Gefühl raus erzählen, da nichts irgendwie geschönt ist und man einfach so ein bisschen was aus, einen Schwenk aus dem Leben erzählt. Ein Schwank oder wie man auch immer sagt. Und die Leute.
Das Mikrofon, finde ich.
Ja,
das ist schon immer so gewesen.
Man quatscht einfach rum. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich höre ja selber auch gerne den einen oder anderen Podcast mir an, aber auch eigentlich nur Podcasts, die wirklich real sind und wo die Leute wirklich irgendwie sich einfach was von der Seele erzählen, das mag ich einfach gerne. Da kommen manchmal Dinge, wo du dir denkst, ach ja, so ist das, ja. Und irgendwie, selbst wenn man es nicht sofort umsetzt, denke ich, man speichert es vielleicht ab. Und irgendwann kommt der Moment, wo du daran zurückdenkst und vielleicht in einer Situation bist, wo du es dann nochmal brauchen kannst. Und deswegen finde ich das auch so geil, dass du jetzt das mit dem Schlaganfall auch öffentlich gemacht hast. Vielleicht werden die Leute nicht sofort was ändern, aber der ein oder andere, und das ist das, was zählt, wo wir ja auch wieder zurückkommen können, von ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, ja, 30, 50 Leute inspirieren oder eine Person inspirieren, wenn der eine dabei ist, der sagt, boah, ich bin jetzt auch in eine Situation gekommen, die echt schwer war, aber ich habe zurück ans Video gedacht, wo der Commander Krieger erzählt hat, er hatte einen Schlaganfall und hatte den ja sogar im Livestream. Und jetzt konnte ich da motivierende Dinge draus ziehen. Das ist doch das Allergeilste. Und alle, genau. Ja, ne, das ist doch mega. Ich meine, wenn man das im echten Leben wieder hat, man hat eine Person, die man jetzt vielleicht hier, vielleicht gab es einen, der zugehört hat, der gesagt hat, ich habe so lange drüber nachgedacht, mal mit jemandem tauchen zu gehen und das mal auszuprobieren. Jetzt haben die ausgerechnet in diesem Podcast den Commander Krieger eingeladen, der schon so viel tauchen war. Jetzt mache ich's. Und das ist die eine Person. Für den war der Podcast hier viel mehr als einfach nur eine entspannte Autofahrt, wo drei Jungs irgendwie ein bisschen Quatsch erzählt haben, sondern irgendwie eine Inspiration. Und das ist irgendwie so das, was ich so geil finde, neben all dem vielleicht auch ein bisschen Nonsens, der im Internet passiert, der dann wiederum aber zu Unterhaltungszwecken ja auch seinen Sinn hat in Zeiten, wo es den Leuten vielleicht schlecht geht und man sich ein bisschen ablenken will, ist doch diese Inspiration was ich einfach nur stark finde. Ja. Hast du denn da, jetzt weil du ja sagst, du machst auch eine Challenge mit 10.000 Schritten, die machst du im Februar, hast du dir schon mehr vorgenommen fürs Jahr 2025 oder sagst du, ich lass drauf auf mich zukommen, Schlaganfall kam auch von 0 auf 100 auf mich zu, ich guck einfach mal, was passiert. Oder hast du schon ein paar coole Sachen, die du machen willst oder wo du über dich hinauswachsen willst nochmal oder irgendwas in der Art?
Also ein Punkt ist, den ich noch machen will, da bist du zusammen mit deinem Kollegen Felix und mit dem Kollegen Fritz auch eine Inspiration gewesen. Ich möchte mal eine mehrtägige Radtour machen. Allerdings, und das sage ich auch, sehe ich mich jetzt nicht irgendwie mit kompletten Bikepacking da, mit Zelt und Arschrakete und allem Möglichen unterwegs zu sein. Ich nehme dann noch erstmal die komfortablere Variante mit Hotel und Akkuladen.
Hauptsache, du hast die Turbo-Banane mit dabei.
Die muss ja mit dabei sein. Und da geht es dann eher so darum, so eine kleine 4-Tage-Tour. Das ist noch so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Einfach von Münster nach Den Haag zusammen mit dem Livestream. Mhm. Das ist sowas, was ich gerne machen möchte, ja.
Geil. Sowieso solche Live-Touren, ich bin in der Livestream-Welt überhaupt gar nicht drin, finde ich total cool. Weil da kann so viel passieren, ne? Du könntest dich aufs Maul packen, du könntest, was weiß ich, irgendjemandem, den du helfen
musst. Ich fand das so geil, als hier Trimax und diese ganzen Leute alle diese Rollertour gemacht haben von, wo war das denn? Wo nach München?
Über die Alpen.
Genau, über die Alpen. Und da war da auch so, einer hat irgendwie einen Stunt gemacht, zack, hat sich einfach den Arm gebrochen.
Ja, zack,
weg war er. Schalin, genau da, genau. Und es sind so Sachen passiert, wo du dachtest, das gibt's ja gar nicht. Und das habe ich so gerne gesehen, weil das einfach so, ja, auch wieder so dieses einfache, weiß ich nicht, gut, weil wir auch gerne E-Roller fahren, müssen wir dazu sagen. und irgendwie uns da ein bisschen gesehen habe. Aber gerade so eine Sachen, die so live sind, oder auch zum Beispiel mit, wie heißt denn der hier ein paar Tage obdachlos in Berlin war, fand ich auch richtig krass gemacht.
Ronny Berger.
Genau. Fand ich auch richtig
Ronny gut. Berger, obdachlos in Berlin, war ein legendäres Wahnsinn, Format. Legendär.
Wie der in der Mülleimer saß und plötzlich die Mülleimer aufging und eine Frau guckt rein und hat sich erstmal übelst erschrocken.
Unfassbar. Das war richtig
cool. Alter. Ja. Und der hat ja auch den ganzen Tag, also wirklich 24 Stunden, glaube ich, gestreamt. Oder nachts vielleicht nicht, ich weiß nicht.
Auf jeden Fall in den wildesten Momenten. Freue ich mich aber total drauf. Fahrradtour live. Ey, das ist eine Sache, das ist für mich völliges, wie man sagen würde, Neuland. Keine Ahnung, bin ich nie eingetaucht in die Welt der IRL-Streams und so weiter. I don't know.
Noch nicht.
Noch nicht, vielleicht kommt das noch, ja. Ich mach's halt auch, bei Lost Place-Sachen, finde ich, macht das keinen Sinn, weil es ist ja, wie man ja auch weiß, nicht ganz legal. Das ist das eine. Dann bist du sowieso in einer angespannten Gefahrensituation, weswegen ich auch nie schon eine Story mache auf Instagram oder so, wo ich gerade bin, weil dann kommt da doch jemand, ne? Da können ja auch immer Leute kommen, die dir nicht so wohlgesonnen sind, die dir auf einmal von oben einen Stein auf den Kopf werfen oder so. Die könnten die Polizei rufen, das ist dann auch so eine Sache.
Datenschutz.
Ne? Datenschutz, Riesenproblem, wenn die Leute.
Wenn du irgendwelche Bilder oder so hast oder irgendwelche Dokumente.
Ja, geht nicht.
Live im Stream.
Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht machen.
Kannst du nicht verpixeln.
Aber Fahrradtour oder was ich noch mal gern machen würde, würde ich eigentlich bei dir, André, auch sehen, so einen längeren Marsch. Es gibt ja die Megamärsche und so weiter. Die gibt es ja mit 50 Kilometern, mit gut 100 Kilometern ist schon crazy. Aber das auch live zu streamen, Marcel, weißt
da sehe ich mich gar nicht. Da sehe ich mich so gar nicht.
Zu viel?
Das ist mir zu viel.
Ja?
Also, das ist mir zu viel. Aber eher so das, was ich jetzt so mache, ist so Wildtierfotografie. Ja. So, da will ich noch Dammhirsch und sowas irgendwie machen. Das können wir auch gerne mal, wenn du da Bock hast, zusammen machen.
Ja.
Na, also sowas, ja.
Mit Overnight?
Ich bin da nicht der Erfahrene, aber ich sag nicht nein unbedingt.
Ausrüstung hast du ja.
Wie wäre ich auch mit dabei?
Ausrüstung habe ich.
Also,
und wir haben auch einen Wald, also ist kein Naturschutzgebiet.
Ja, das ist natürlich auch wichtig dann. Gerade, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht.
Holen wir uns noch so ein Objektiv vom Fotokoch.
Ja, genau.
Die können uns noch was ausleihen und dann hat jeder so eine 200, 600er.
Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, ist aber auch immer leichter gesagt als getan, ne?
Es ist schwer.
Es ist auf jeden Fall, es ist schwer und vor allem mit Overnight macht oft auch gar keinen Sinn, weil du dann natürlich, du musst ja eigentlich, ist es ja eine Sache, wo du sehr ruhig sein musst, ne? Teilweise bereitet man sich auch vor, dass man schon vorher was aufbaut und dann nochmal zurückkommt und so weiter. Die Tiere sollen sich ja auch teilweise, je nachdem, was du fotografierst, ja daran gewöhnen, dass da was Neues ist irgendwie an deren Platz. Ich habe einmal im letzten Jahr probiert, mit einer Overnight draußen, dann im Wald. Wir haben natürlich gedacht, wir können vielleicht einen Fuchs fotografieren, aber wir haben uns nicht groß vorbereitet. Wir haben einen Rucksack genommen, sind wohin, haben Overnight gemacht.
Hab ich gesehen.
Gesagt, ne, wir haben nicht ein einziges Tier drauf gehabt, nicht eins. weil wir natürlich, wir waren viel zu laut, wir haben mitten in der Natur ein Lager aufgebaut, was da vorher nicht war, was immer noch viel zu auffällig war. Dann haben wir da auch noch ein Feuer gemacht abends, weil wir natürlich auch so eine gemütliche, lauschige Atmosphäre wollten. Es hat die ganze Zeit geregnet, dann war es kalt. Und dann, das war fürs Fotografieren überhaupt nicht förderlich, was wir da gemacht haben. Also,
jein.
Oder?
Jein. Also, sagen wir es mal so, habt ihr euch vorher über diesen Ort informiert?
Nee, wir haben wirklich nichts gemacht.
Wir sind einfach drauf. Das ist der Punkt. Also du musst natürlich, also das ist auch das, was ich mit dir machen würde. Ja. Wir müssen halt auf der einen Seite, müssen wir uns halt einen Lagerplatz suchen, wo wir sagen, okay, da ist unsere Basis als Beispiel. So, und dann müssen wir einen Fotospot haben, wo wir sagen, okay, da bringen wir uns hin. Natürlich kannst du auch dort essen, pipapo. Du musst halt nur den Wind beachten. Mhm. So, offenes Feuer ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil das nehmen Tiere halt natürlich extrem wahr. Ja. So, aber wenn du jetzt sagst, Campingkocher beispielsweise, und du machst hier abends was zu essen und so, das geht auf jeden Fall klar. Offenes Feuer ist dann schon, gerade auch in deutschen Wäldern, gerade auch, jetzt, wenn ich bei mir an NRW denke, wenn die dann offenes Feuer sehen, da hast du
direkt... Ja, schwierig.
Da hast du alles am Start, was du dir nur vorstellen kannst, was irgendwie nur ansatzweise mit einer Behörde zu tun hat. Ja. Da wird alles gerufen. Aber ich sag ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall machbar.
Ja, habe ich Bock drauf. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe das ist auch immer, ja, es ist Prioritätensetzung natürlich auch, aber die Lost Place Sachen kosten immer so viel Zeit, dass mir dann doch oft die Zeit oder dann das bisschen Zeit, was zur Zeit zumindest übrig bleibt, irgendwie fehlt mir dann die Energie, nochmal rauszugehen und einen Tag da mit den Tieren zu verbringen. Dabei bringt einem das natürlich auch wieder Energie, weil es ja total Ruhe irgendwie in einen bringt. So dieses, da man verschmilzt ja mit der Natur mit Glück, ne? Du sitzt da, beobachtest, guckst mal wieder in die Kamera, dann beobachtest du wieder, trinkst irgendwie einen heißen Tee oder einen Kaffee oder was auch immer. Das hat total was. Ich habe es leider im letzten Jahr viel zu wenig gemacht. Also jederzeit. Für mich ist ein Fuchs natürlich wäre ein absolutes Highlight, weil ich einfach Füchse total cool finde. Aber am Ende ist es auch egal. Jedes Tier hat irgendwie seine Raffinesse, würde ich sagen.
Fühl ich. Also ich wollte Fuchs, wollte ich mit einem Kumpel von der Woche, wollten wir ansetzen. Leider hat das noch nicht geklappt, weil momentan ist ja auch noch die Randzeit, also wo die Füchse halt in der Paarungszeit sind und wo die ein bisschen aktiver sind. Und da geht es einfach eigentlich nur darum, einen Fuchsbau zu finden.
Ja.
Und wenn du den schon mal hast, dann kannst du damit arbeiten. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir eine Futterstelle gefunden haben, wo der halt sehr häufig hinkommt. Und jetzt geht es halt darum, den ein bisschen besser ausfindig zu machen.
Bringt ihr da Wildkameras an? Oder?
Ja.
Ja, ne?
Also Wildkameras, mein Kollege, den ich da habe, der ist Fährtenleser.
Ah, cool.
Also es ist krass, der geht durch den Wald und sagt ja, hier ist das passiert, hier ist das passiert und hier ist das passiert. Also es gibt auch Kurse, was das angeht, also es ist richtig krass. Also sprich, klar, wo ne, Fährten sind, pipapo, und dann halt so dieses klassische, erstmal so das Gebiet sondieren, erstmal gucken, gibt es da überhaupt erstmal Füchse, weil die haben natürlich auch einen etwas größeren Lebensraum dann. Aber da ist jetzt auch wieder der Punkt, ne? Es gibt so viele Leute, die werden dich wahrscheinlich auch hier nach dem Video anschreiben und sagen, ey, bei uns direkt am Feld, jeden Morgen sehe ich da einen Fuchs rumrennen. So, ne? Also das ist halt auch so, du brauchst da halt auch ein bisschen Connections, die dich dann halt so ein bisschen rumführen und sagen, so und so gibt es das.
Gestern Abend habe ich zwei Füchse gesehen an der Straße. Das war dunkel schon.
Ich habe gestern
auch einen gesehen. Du siehst sie ja öfter. Aber die haben natürlich jetzt auch keinen mini kleinen Radius, wo sie langlaufen. Wir hatten ja auch vor 2 Jahren, ich bin ja hier viel ehrenamtlich mit der Wildtierrettung unterwegs, hatten wir eine riesen Scheiße, wo ein Grundstücksbesitzer illegale Tierfallen aufgestellt hat. Und da ist dann halt ein Fuchs reingeraten. Der musste dann im Nachhinein auch eingeschläfert werden. Das war auch noch eine Fee, die noch Junge im Bauch hatte. Absolute Katastrophe. Und da habe ich aber auch das erste Mal, wir wollten danach die hatte keine Jungen mehr im Bauch, die hatte schon Junge bekommen, hatte aber noch ganz dicke, sagt man da auch, Zitzen, ja, ne? Ja. Genau, man hat halt gesehen, dass die ihre Jungen noch gesäugt hat und wir haben versucht, diesen Bau zu finden. Ja, genau, wir wussten es halt nicht. Es sind ja da, am Anfang sind die ja noch zu zweit, aber wir wussten nicht genau, was es mit dem männlichen, wie heißt denn, männlicher Fuchs? Gibt es da einen Fach? Ist halt, sagen wir einfach mal, Fuchs, der männliche Fuchs. wir wussten halt gar nichts. Wir sind dann einen riesigen Radius abgelaufen, haben mit Leuten gesprochen, dann haben wir Nachbarn gefunden, die gesagt haben, ja, bei uns ist immer wieder ein Fuchs im Garten. Wir hatten dann Fotos von dem Fuchs noch. Das könnte genau der sein, weil das und das. Aber wir waren uns natürlich nicht sicher. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie riesig dann so ein Gebiet ist, wo ein Fuchs unterwegs ist. Und dass er aber auch oft dann immer wieder die gleichen Wege läuft. Weil er natürlich da und da dann Futter kriegt. Oftmals findet er was, irgendwie die Leute haben Katzen, dann ist da Trockenfutter draußen oder was auch immer. Da gibt es ja so einige Sachen. Oder er geht an eine Mülltonne. In Berlin sind ja Füchse auch wirklich mitten in der Stadt dauernd anzutreffen, die dann oft auch ein bisschen zerzauster aussehen. Das Fuchsthema, es interessiert mich. Es interessiert mich total. Ich mag Füchse irgendwie total gerne. Leute, die Hühner zu Hause haben, die würden was anderes sagen. Aber ich würde mal sagen, der Fuchs ist wirklich ein wahnsinnig interessantes Tier, was ich gerne mal vor die Linse kriegen würde. Ja.
Stimme ich dir zu. Übrigens Rüde.
Rüde ist das. Auch ein Rüde. Okay, ja. Ja, 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 sehr gut.
Da fällt mir was ein.
Ja.
Machst du das dann, wenn du die Fotos machst und so, machst du es dann auch Livestream?
Also wir haben jetzt zum Beispiel, als letztes haben wir einen Eisvogel gehabt. Und da bin ich mit dem Livestream losgegangen und habe gesagt, komm, wir scouten erstmal, weil wenn du eine Stelle hast, wo ein Eisvogel ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der am nächsten Tag auch ist. Ich wusste, dass am nächsten Tag sehr sonnig werden wird. Und dann sind wir einen Tag scouten gegangen, haben den auch recht schnell gefunden. Und am nächsten Tag sind wir hin und haben das alles beim Livestream gemacht.
Krass, weil eigentlich muss man ja auch immer relativ leise sein. Weil du
es kommt auf die Tiere an. Also es kommt auch darauf an, wie der Wind ist. Also natürlich, du kannst auch eine Menge, gerade mit den heutigen Mikrofonen, wenn du halt ein Funkmikrofon hast, kannst du das noch ein bisschen hochpushen und ein bisschen hochschrauben und so. Und
ja, aber geil. Hat sonst auch keiner bis jetzt gemacht, oder? Gibt es irgendjemanden, der sowas schon mal gemacht hat?
Nicht wirklich. Ich habe euch mal einen Link reingeschickt von dem Eisvogel.
Oh ja,
mega. Das ist im Stream erstanden.
Wahnsinn. Im Stream. Und konnten die Zuschauer sehen, wie du dieses, wirklich?
Ja.
Boah, krass.
Das ist schon cool, ja. Und guck mal, auch da wieder, ne, von Call of Duty über Tauchen hierhin.
Was für das kam nur durch Corona.
Ah, okay.
Das kam nur durch Corona.
Ich glaube, da kam ganz viel her.
Gesagt habe, okay, ich kann nicht tauchen gehen. Hab die Fotoausrüstung. Dann habe ich gedacht, okay, Wildtiere interessieren mich. Okay, versuche ich mal so ein bisschen Wildtierfotografie. Und so kam das Ganze.
Ja. Mhm. Sehr, sehr, auch meditativ, oder?
Definitiv, definitiv. Also auch dieses alleine jetzt durch die Gegend zu schleichen, den Tieren, die Tiere so erstmal das Ganze zu verstehen. Also erstmal zu gucken, du kannst ja nicht einfach rausgehen und sagen, ich gehe jetzt mal auf, ne, so viel, ich sage jetzt mal so blauäugig, wie ihr es gemacht habt, kannst du es machen? Ne, wir gehen mal in den Wald, legen uns hin und gucken mal.
Ja.
So, letztendlich geht es wie überall darum, die Tiere zu verstehen, zu analysieren. Wo fressen die Tiere? Wo schlafen die Tiere? Wo trinken die Tiere? Wann trinken die Tiere, wann essen die Tiere, wann sind sie vielleicht in der Brunftzeit und nicht so scheu, wo sie halt hormongetrieben einfach ein bisschen freizügiger, sag ich mal, durch die Gegend rennen. Sind es dämmerungsaktive Tiere, zum Beispiel ein Dachs wäre ultimativ geiles Motiv.
Oh ja.
Aber ein Dachs ist halt ultimativ schwer zu fotografieren, weil der halt erst bei der Dämmerung gerade so rauskommt. Also jetzt einen Dachs zu fotografieren zu dieser Jahreszeit, wo die Sonne früh untergeht, ist halt sehr, sehr schwierig, weil du einfach gar kein Licht mehr hast zum Fotografieren. So, und das sind halt so Sachen. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Ausrüstung an, wenn du einen Ansatz machst, dass du halt nicht raschelst. Also das ist so viel, viel Größere, dass du den Wind beachtest, von wo kommt der Wind, wo weht er hin und.
Und ist es genau scharf, ja? Dann hast du vielleicht ein Motiv und genau dann ist der Fokus nicht richtig gesetzt.
Ja gut, das ist dann halt Skill, ne? Also das ist,
ja, ist Erfahrung auch, ne?
Gut, mit Sony geht es natürlich immer durch den Autofokus, weil der so krass ist. Aber ja, das ist natürlich schon eine Sache für sich. Was mir nur einfällt, ganz kurz noch dazu, ich denke aber auch, dass viel, gerade so Tierfotografie, auch viel für sich selber was ist. Weil dadurch, dass es heutzutage ja auch immer mehr wird mit diesen ganzen KI und so weiter. Und man weiß ja nicht, wo diese Bilder gemacht sind. Jetzt zum Beispiel der Eisvogel, unfassbar geiles Bild. Aber letztendlich kann das jeder in einer Sekunde mit KI generieren und du weißt nicht mehr, ob es echt oder nicht ist. Eigentlich so schade, finde ich.
Ja.
Deswegen früher, wenn ich überlege, als ich noch richtig krass fotografiert habe, da gab es noch, oder gibt es vielleicht immer noch so dieses Foto-Community, weiß nicht, ob das diese typische Seite, da hast du so Bilder hochgeladen und dann konnten das Leute ranken. Und da war die Qualität noch nicht so übelst krass. Und wenn da jemand irgendein Tierfotograf was hochgeladen hat, irgendwie aus Afrika oder keine Ahnung, und du dachtest so, Alter, wie geisteskrank. Heutzutage hat gefühlt jeder Zweite bei Instagram irgendwelche Bilder, weil er die, wie gesagt, entweder im Zoo geschossen hat oder per KI erstellt hat. Ist eigentlich, wenn man so überlegt, auch echt komische Entwicklung, wa? Das ist ja auch so, gerade mit den ganzen KI, wo man nicht mehr weiß, ist es denn eigentlich. Gut, du machst es an sich, machst es ja auch für dich. Das ist ja auch die Hauptsache. Du willst ja nicht irgendwie verkaufen oder keine Ahnung. Sondern
genauso ist es auch mit meinem YouTube-Kanal oder mit meinem Instagram. Das ist so, oder mit meinen Fotos auf dem Handy. Das ist für mich wie ein, wie soll ich sagen, wie so ein Tagebuch.
Ja, ist wie bei unserem Podcast ja genauso. Das haben wir auch irgendwie einfach so, was man sich für sich selber festhält. Wenn es jemand anderes gefällt, ist es schön. Wenn nicht, dann nicht.
Ja. Das ist die beste, das ist die beste Sache, an egal was ranzugehen, ne? Ist wie wir es ja gesagt haben, es gefällt dir, dann mach es. Und es muss am Ende, wenn es dann wirklich dir so gut gefällt, dann gefällt es ja auch oft anderen Leuten und dann kann das auch seinen Erfolg haben, wenn man damit Erfolg haben will, auch im Internet, in dieser modernen Welt. ich glaube, ich merke es so gerade, weil wir, ich glaube, jetzt auch so langsam Richtung Ende des Podcastes kommen. Jetzt habe ich schon bald 2 Stunden, ich habe gerade drauf geguckt, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, geht so schnell die Zeit rum. Ist eine unfassbar vielfältige Folge geworden, würde ich sagen, wo wir über Depressionen kurz gesprochen haben, über verschiedene Tierdinge, über YouTube, Tauchen, alles ein kunterbuntes Allerlei. Inzwischen kann man ja Kommentare auch bei Spotify schreiben. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Plattformen aussieht, aber ihr könnt uns ja sonst auch mal Feedback geben bei, wie heißt unsere Seite, mein Lieber, bei Instagram?
LDA-Podcast.
So sieht's aus. Schreibt uns da gerne mal das Feedback hin. Hier ist es ja nicht wie bei YouTube, wo man sagen kann, schreibt mal einen Kommentar, kann man bei Spotify, aber viele kommen ja auch gar nicht bei Spotify dazu. Es würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Es ist eine ganz, 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 ganz andere Folge als die wir sonst hier aufnehmen. Und auch, würde ich sagen, als alle Folgen, die wir mit den Gästen sonst aufgenommen haben, die schon immer irgendwie interessant waren. Aber das hier war schon wirklich eine wilde Abwechslung an verschiedensten Dingen und wahrscheinlich einer der wildesten YouTube-Kanäle Deutschlands, würde ich sagen, was die Vielfältigkeit über so viele Jahre angeht, weswegen ich jetzt schon vielleicht kurz vorm Ende sagen kann, schaut auf jeden Fall mal beim André, beim Commander Krieger vorbei, checkt die alten Videos ab, arbeitet euch dann weiter zu den neueren Videos, wenn ihr Lust habt, weil das ist eine coole Reise zu sehen, was alles möglich ist, was das Leben für einen bereithält, was es für verschiedene, was noch kommt natürlich auch an verschiedensten Einblicken, was man so erleben kann und was man machen kann irgendwie. Das ist einfach schön zu sehen.
Und vor allen Dingen, wir hatten ja auch nie irgendwie miteinander jetzt groß zu tun.
Ja.
Ne, wir haben uns noch nie gesehen.
Ja.
Aber man merkt einfach schon so, man ist mit gewissen Hobbys oder mit gewissen Ansichten irgendwie so schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf einer Wellenlänge und sich sympathisch, obwohl man ja sich nur über Videos kennt.
Ja.
Also zumindest kann ich das jetzt von meiner Seite aus sagen. Ich
weiß auf jeden nicht,
ob du das so aussiehst.
Auf jeden Fall. Nein, das hat extrem gut gepasst. Und ich hoffe, dass die Leute das auch so sehen, die das jetzt hier gehört haben. Ich gehe ganz stark davon aus, das hat geflowt, als würden wir die letzten 50 Folgen hier schon miteinander aufgenommen haben. Irgendwie. Das hat, deswegen hat es mich gerade so erstaunt, dass schon jetzt 2 Stunden fast rum sind. Eine auf jeden Fall wieder auf der längsten Folgen,
oder? Immer wenn es gut, ja, einer der längsten und immer wenn es gut ist, wissen wir selber, gucken wir auf die Uhr und denken, was?
Hoppala.
Weil die Zeit geht so schnell vorbei. Kann ich mich also auch nur anschließen. Muss ich wirklich sagen, sehr, sehr guter Podcast geworden. Schöne Themen, auch sehr tiefgründig. Und ja, dir natürlich auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns besucht hast in unserem Lebe dein Abenteuer Podcast zur 150. Folge, schon echt was Besonderes.
Ja.
Und ja, gibt es noch irgendwas, ja, was du noch sagen willst? Wie gesagt, Links sind natürlich von dir direkt in der Podcast-Beschreibung, egal wo ihr es hört. Schaut da gerne mal rein, auch bei Twitch. Da sind ja die Livestreams immer bei dir, wa?
Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und gerne wieder.
Bis bald, Leute. Und lest die Podcast-Beschreibungen. Auch zu dieser Folge werden sie wieder höchst unterhaltsam sein. Die Podcast-Beschreibungen auf die 1, abgesehen von unserem heutigen Gast. Guckt da mal rein, wir werden uns wieder was Interessantes ausdenken. Denn auch die letzte Folge, die letzte Podcast-Beschreibung war der Wahnsinn, Marcel, oder?
Die war richtig krass. Warte mal ganz kurz. Das können wir noch einmal ganz kurz. Hast du die letzte hast du nicht gelesen, wa?
Ich habe die.
André?
Nee. Ich habe nur die eine mit den drei Fragezeichen gelesen, wo wir heute gar nicht drauf eingegangen sind, weil ich auch drei Fragezeichen-Fan bin.
Ah, du bist auch drei Fragezeichen-Fan.
Noch sympathischer.
Hörst du auch schon gefühlt zum 500. Mal immer wieder von vorne und denkst, der Mensch, mega Folge gewesen.
Also und mittlerweile denke ich leider nicht mehr die besten Folgen. Also die letzten waren nicht. Noch ein bisschen enttäuschend.
Ja.
Lieblingsfolge bei mir, Schrecken aus dem Moor.
Ja, ist gut. Auf jeden Fall ist eine gute. Mhm. Was hast du auch noch?
Was mich immer
jeder sagt seine liebste Drei-Fahrzeichen-Folge jetzt.
Boah, das ist eine
Komm, gute, du kannst sie ja kurz auf Spotify kurz öffnen und durchscrollen.
Ja, mache ich, Moment.
Ich mache das nämlich auch noch mal zur Sicherheit.
Mich nervt das immer, wenn man irgendwas aufmacht und in den ersten 20 Sekunden weiß ich schon, gut, die kenne ich in- und auswendig.
Ja, das ist manchmal definitiv nervig. Aber also ich habe es jetzt gerade so gemacht, ich habe wieder mit den ganz Alten angefangen. Und ganz ehrlich, auch
immer, die Alten sind richtig geil.
Ich muss sagen, die allererste Folge ist in meinen Augen, der Superpapagei, ist keine schlechte Folge, obwohl man natürlich hört, dass die uralt ist. Aber gerade weil sie so alt ist, die erinnern mich einfach an Zeiten, wo man die Kassetten reingeschmissen hat, das Ding wieder umgedreht hat. Das ist einfach ist geil. Das ist absolut geil. Phantomsee ist die zweite Folge. Ich habe die jetzt gerade alle nochmal wieder gehört, weil die alten habe ich lange, lange nicht gehört. Finde ich auch eine starke Folge. Was haben wir noch? Warte mal.
Was gibt's denn? Ich überlege gerade auch, was gut war. Ich fand ja so viele gut. Früher auch so Pistenteufel, wo es dann so um Ski, so ein Skifahrer geht, der so verunfallt. Es gab so viele, so geile Sachen. Manche waren auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen, wo man dann irgendwie so wieder aufwacht oder so, wo du denkst,
Ja, die einzige Folge, die ich nie hören konnte. Ach. Na, welche ist es? Welche konnte man zum Einschlafen nicht hören?
Gespensterschloss.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gruselige. Die ist richtig gruselig, ohne Witz. Die habe ich letztens beim Autofahren
gehört. Ja, die ist wirklich.
Gespensterschloss ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil es natürlich um Lost
geht. Oh, der Teufel war auch nicht gut und der Wecker. Der Wecker war genau, nervig. Auf
die der wollte. Wecker. Oh, der seltsame die ist Wecker. Schlimm. Dieser verdammte schreiende Wecker, der immer.
Und welchen ich auch krass fand, war die Höhle des Grauens.
Ja.
Glaube ich, war das auch ein bisschen. Ja, aber auch gut, der Wecker auch gut. Aber der Wecker ist wirklich das Schlimmste. Das ist so. Boah.
Ja, und leider die neuesten Folgen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, es ist eben komisch, weil es natürlich auch alles so, ja, gefühlt schreibt da kurz mal WhatsApp und so. Ist nicht mehr so dieses Typische, weißt du? Aber. Wir müssen halt ganz kurz noch dazu sagen, wir waren ja auch leider zusammen nicht auf diesem Live-Event. Nee, wir müssen wir unbedingt noch zusammen
machen. Auf der Waldbühne. Es ist eine pure Empfehlung, sich die mal live anzuhören. Also wirklich die drei, wie heißen sie denn? Wie heißen denn die drei in echt? Naja, ihr wisst schon Bescheid.
Oliver Rohrbeck
haben wir. Ja, genau.
Wie heißt der?
Andreas.
Elzholz.
Wie heißt denn der nochmal?
Das finde ich mal wissen. Verdammt, wie heißen die denn? Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Das ist ja traurig.
Also. Oliver Rohrbeck, jetzt google ich es einfach. Andreas Fröhlich und Fröhlich, Jens. Wie spricht man ihn denn aus? Wawrzeczek oder so. Die drei sind es auf jeden Fall. Und ich glaube, der Jens ist der Peter auf jeden Fall, ne? Ja, meine ich auf jeden Fall.
Genau, Alex und Robic ist Justus.
Die drei sind in echt der absolute Knüller. Guck mal, jetzt machen wir am Ende hier doch noch drei Fragezeichen. Die müssen auch eigentlich in jeder Folge mal erwähnt werden hier. Das ist
definitiv. Ich wollte aber ganz kurz die letzten Beschreibungen danach. Das wollten
du willst
ja
noch die letzte Beschreibung vorlesen?
Ja, okay. Und zwar, weil du ja meintest, dass du so lustig fandst. Die Überschrift ist, ein Zelt kommt selten allein. So. Und die Beschreibung ist, Zeltlein, Zeltlein an der Wand, wer hat das praktischste Zelt im ganzen Land? Kostet es viel oder kostet es wenig? Wenn du es nicht nutzt, brauchst du es eh nicht. Die gewisse Raffinesse ist sehr wichtig, da ist der Preis dann schon fast nichtig. Okay. Marcel betonte gar zuletzt, nackt ins Zelt mit Paul hätte ich mich gern gesetzt. Doch fehlt das passende Zeltchen für die zwei. Drum wünschen sie sich einen Zeltfachmann herbei. Liebe Grüße, ihre Rasselfreunde aus Zossen.
Das ist wirklich... Ey, komm, lass uns das einführen, dass wir die nächsten Folgen immer die Beschreibung, die Podcast-Beschreibung von der letzten Folge vorlesen.
Ja, machen wir.
Das ist eine gute. Kriegt das mehr Aufmerksamkeit. So, und in dem Sinne würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Es war uns ein absolutes Kirschkernspucken hier mit dir gemeinsam, André, die Folge aufzunehmen. Gerne wieder, gerne woanders nochmal gemeinsam und ja, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ja.